Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Ho, ho, hola, hier ist wieder Tiki-Taka, euer Lieblingspodcast über La Liga bei meinsportpodcast.de. Und ja, ich weiß, es gab keinen Spieltag jetzt, aber wir hatten euch ja noch was versprochen. Alex, willst du den Sack aufmachen, die Geschenke auspacken?
Ho, ho, holla, das ist ein Einstieg. Ja, kleine Weihnachts-Special-Folge. Naja, Weihnachten ist rum, aber ein kleines Weihnachtsgeschenk sozusagen, ne? Unsere Sonderepisode. Ja, wir blicken in dieser so ein bisschen auf die Hinrunde in Anführungs- und Abführungszeichen zurück. Ne, wählen ein paar Spieler, eine beste Elf. Was haben wir noch alles im Sack?
Och, der Sack ist voll. Es ist ja die La-Liga-Hinrunde ist ja offiziell noch nicht vorbei. Die geht ja 19 Spieltage, jetzt stehen wir bei 18 Spieltagen, aber das ist dann erst nach Neujahr wird wieder gespielt. Deswegen blicken wir jetzt schon mal zurück. Es kam auch jede Menge Fragen von euch. Da vielen Dank schon mal dazu. Wir müssen mal gucken, dass wir das alles reinbringen. Natürlich wollen wir reden über Überraschungen und Enttäuschungen der Hinrunde bisher der ersten Jahreshälfte in La Liga, aber auch eben eine Top-11 zusammenstellen, gucken, was dann noch so in Spanien bald passiert. Supercopa steht bevor. Wer sind so die Top-Talente in der Liga? Wer wird wahrscheinlich absteigen? Wie sehen die Top 4 am Ende aus? Was sind auch so bezüglich Real Madrid und Barcelona Wunschspieler von Alex und mir beim anderen Verein? Wen würden wir gern holen?
Pui.
Was passiert mit Messi, mit Valverde und danach, nach ihren Zeiten. Also ich glaube, es gibt eine Menge zu
bequatschen.
Es ist ja auch
ganz schön viele Geschenke unterm Weihnachtsbaum, ne, sozusagen. Ja,
der wird dann auch bald wieder abgeräumt. Aber wir hatten das jetzt so gesehen schon unsere 20. Folge auch, Alex. Ein kleines Jubiläum.
Hui.
Tiki-Taka gibt's jetzt immer häufiger. Wow, viel zu tun. Und eben jetzt auch der Rückblick auf die erste Jahreshälfte. Die Tabelle kennt ihr ja, liebe Zuhörer. Barcelona jetzt vorne mit 2 Punkten vor Real Madrid. Beide waren lange punktgleich, aber eben am letzten Wochenende hat dann eben Barca noch gewonnen und Real Madrid gepatzt, in Anführungszeichen, gegen Bilbao mit dem 0-0. Also das war ja doch ein bisschen so abzusehen. Alex, ich glaube, wir haben beide gesagt, dass es wohl erstmal darauf hinauslaufen wird, dass Barca vorne steht vor Real, aber dass beide so oft patzen, das war doch ein bisschen überraschend, oder?
7 Unentschieden bei Real ist einfach auch ein bisschen viel. Eine Niederlage ist gut. Top-Wert. Kann man sagen, ja, der Top-Wert der Liga. Aber 7 Unentschieden und das letzte gegen Bilbao, weil eben genau das eine zu viel, deswegen sind sie nur Zweiter, aber trotzdem. Ich glaube, dieses Jahr, kleiner Vorausblick, werden wir einen sehr, sehr spannenden Zweikampf haben. So spannend wie seit Jahren nicht mehr, denn die letzten beiden Jahre war ja Barca mit, ich glaube, 17 und 19 Punkten Meister. Ne? Ich glaube, dieses Jahr kann es ein kleines Fotofinish geben. Also da bin ich gespannt auf die Rückrunde.
Ja, wer dir die Nasenspitze voraus hat. Ja, Real Madrid 7 Unentschieden, definitiv zu viel. Ich sage auch, nicht nur von den letzten dreien hätten, es war ja Valencia 1-1, Barcelona 0-0 und dann Athletic 0-0, hätten mindestens 2 gewinnen werden müssen, auch weil es verdient gewesen wäre. Es war auch schon zu Saisonbeginn, dass sie doch hier und da das leichte Fehler schnell zu Gegentoren führen. Das waren gegen Valladolid und gegen Villarreal auch ein 1-1 und ein 2-2, auch sehr unnötig, sehr unverdient, also da müssen die Königlichen noch ein bisschen konzentrierter sein, aber wem sage ich, Barcelona hat ja 3-mal verloren, alle 3 auswärts, ne? Also das geht auch besser, da läuft auch nicht viel rund eigentlich, trotzdem Tabellenführer, wo ich mich schon sehr wunde, also ohne Messi wäre die Mannschaft schon auch wenig gewesen, nicht mehr Ter Stegen hat so ein überragendes Jahr, dass man, oder zumindest die letzten Wochen, dass man sagen kann, er hat ja ständig die Mannschaft gerettet, also es ist eigentlich viel Messi gewesen und trotzdem stehen sie irgendwie da oben.
Ja.
Nervig. Ihr wollt da nicht weg. Da kommt auch später noch eine Frage zum Meisterschaftsrennen. So was, wann wird es endlich mal wieder so weit sein, dass man ein anderes Team gewinnt? Da gehen wir später drauf.
Ja, ich würde auch sagen, die Fragen machen wir hinten raus, oder?
Ja, es kommt da im zweiten Block.
Schön.
Okay. Wir haben noch hier in der Tabelle kleine Überraschung, mehr oder weniger. Sevilla ist Dritter vor Atletico. Atletico auch mit einigen Unentschieden zu kämpfen. Die Remis-Könige sozusagen mit 8 Remis in La Liga, wie andere auch. Also gab es einige Offensivprobleme vorne, auch mal Verletzungen hier. Felix noch nicht so richtig angekommen, in Verteidigung umgekrempelt. Und trotzdem stellt Atletico mit 11 Gegentoren die beste Liga-Defensive vor Real und Athletic mit jeweils 12 Gegentreffern. Also irgendwie mischen sie doch vorne noch mit dabei.
Dann habe ich eine Frage für dich, unabhängig von den Fragen der User direkt. Wer ist für dich die Überraschung der Saison, also die Überraschungsmannschaft?
Ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen, so langweilig ist das gar nicht. Ich finde es schon beeindruckend, was Julien Lopetegui mit seiner neuen Mannschaft, auch einer sehr zusammengewürfelten Mannschaft, weil es gab viele Arten, viele Zugänge im Sommer, was er da erreicht hat, dass man da doch schon so souverän ist. Ich glaube auch die auswärts erfolgreichste Mannschaft mit irgendwie 20 Punkten auf fremdem Terrain, das hat sonst keiner. Also der FC Sevilla hat mich da schon überzeugt, auch mit dieser starken Flügelzange Reguilón und Navas. Das hat von Spieltag 1 an funktioniert. Vorne im Mittelsturm noch ein paar Probleme. Chicharito und De Jong knipsen noch nicht so, wie das sein sollte, aber man hat einen überragenden Banega, auch einen, wie heißt der, Munir oder so, der knipst auch schon hin und wieder. Also da hat Julien Lopetegui jetzt mal wieder gezeigt, dass er als Trainer doch einiges drauf hat, und da ist, so war schon damit zu rechnen, dass Sevilla mindestens unter die Top 6 kommt. Aber jetzt Dritter vor Atletico, Chapeau.
Keine schlechte Wahl tatsächlich, ja, finde ich nicht.
Was würdest du denn sagen? Wir hatten ja beide vor der Saison gesagt, Real Sociedad. Also das war abzusehen.
Ich wollte auf Real Sociedad kurz ein, denn ich glaube, wenn Leute, die La Liga nicht so genau verfolgen, würden jetzt beim Blick auf die Tabelle sich denken, naja, Sevilla, Top 4 ist normal, Atletico sowieso. Oh, Real Sociedad ist ungewöhnlich. Aber wie du schon angesprochen hast, wir haben ja in unserem allerersten Podcast vor der Saison, ne, so einen kleinen Vorschau-Podcast gemacht. Kleinen ist gut, ich glaube, da ging über eine Stunde. Den größeren. Und da haben wir ja getippt, dass Real Sociedad vielleicht sogar Vierter werden könnte. Auf jeden Fall zwischen Platz 4 und 7 landet. Zumindest war das aus meiner Erinnerung nach mein Tipp. Dementsprechend sind sie da, wo wir sie vorhergesehen hatten oder getippt hatten. Dementsprechend für mich jetzt keine Überraschung, aber allgemein natürlich auch schön, dass sie das quasi die Vorschusslorbeeren so ein bisschen dem nachkamen oder das halten, was sie versprochen haben, mehr oder minder. Dementsprechend ist es nicht meine Überraschung. Sevilla finde ich eine interessante Wahl, finde ich auch nicht schlecht. Ich gehe aber auf Granada. Warum? Die sind zwar jetzt der Aufsteiger jetzt nur Elfter, aber sie waren ja zwischenzeitlich auf den Champions League Plätzen, also sie waren ja Zweiter mitunter am 7. Spieltag und am, ich glaube, 10. Spieltag waren sie Zweiter. Lange ganz, ganz oben gehalten, richtig stark. Jetzt zuletzt ein bisschen abgerutscht, aber 7 Siege sind trotzdem eine klasse Bilanz aus 18 Spielen. Eine klasse Abwehr, nur 25 Gegentore. Ich hätte sie nicht so gut erwartet, also ich habe sie als klaren Abstiegskandidaten gesehen, ich glaube, du ja auch, ne? Und dementsprechend nehme ich Granada als Überraschungsmannschaft.
Ja. Trotz auch des kleinsten Etats in der Liga.
Also die haben mich wirklich überrascht. Barca daheim geschlagen, gegen Atletico daheim unentschieden gespielt. Also da waren schon einige Upsets dabei. Und ja, das ist für mich auch das eins der beiden Überraschungsteams.
Ja, und die Enttäuschung, das dürfte uns nicht schwer fallen. Da müssen wir ja eigentlich nur nach unten kommen, denn da sind zwei Teams, was man so nicht erwartet hätte, dass die so tief im Abstiegskampf drinstecken. Klar, Leganés ist auch der kleine Club vor Ort aus Madrid. Das ist nicht unbedingt überraschend, dass die da unten stehen, jetzt als Vorletzter, aber eben der Letzte und der, wie sagt man, Vorvorletzte?
Drittletzte.
sind eben Espanyol, Barcelona und Celta Vigo. Espanyol darf überwintern in Europa, hat sich als, glaube ich, 7. im Vorjahr qualifiziert für die Europa League, auch nach einer ordentlichen Gruppenphase, jetzt im Achtelfinale dabei und jetzt eben am letzten Spieltag auf den letzten Tabellenrang abgerutscht. 10 Punkte aus 18 Partien und auch mit 12 Toren die schwächste Offensive in der Liga. Das ist viel, viel, viel zu wenig. Und jetzt eben auch, Alex, der dritte Trainerwechsel in diesem Jahr. Also es ist jetzt der vierte Trainer in diesem Jahr da.
Der vierte?
Ja, im Sommer.
Ach so, Rudi, du Kalenderjahr meinst du.
Ja, okay. Kalender.
Ja, okay.
Ja. Wie heißt der? Rubi wurde ja von Betis losgeeist im Sommer.
Ja.
Und dann ist danach ein, jetzt ist eben die neue Nachricht, also Abelardo ist da, tritt damit die Nachfolge von Pablo Machin an, der wiederum genau. Der Nachfolger von David Gallego war und der eben im Sommer für Rubi übernommen hat. Und jetzt eben Abelardo Fernandes, da noch die kleine Nachricht mit dazu, ist jetzt ein paar Tage alt. Erst war ja, nicht unbedingt extrem überraschend, aber dann jetzt ja. vier Trainer in 7 Monaten, das ist schon eine Ansage.
Ja, wobei der eine ja als Interimscoach ja. jetzt auf dem Papier quasi gezählt werden kann, aber ja nicht wirklich als eine Dauerlösung war. Aber tatsächlich ja. Abelardo übrigens Ex-Barca-Spieler, das macht es ein bisschen interessant. Eine ziemliche oder eine kleine Barca-Legende, wenn man so will, der ehemalige Innenverteidiger, übernimmt jetzt den Erzrivalen oder einen der beiden Erzrivalen. Den verhassten Stadtrivalen sozusagen. Schon krass. Er hat bei Alaves einen super Job damals gemacht. Die hat er ja als Aufsteiger in der Liga gehalten. Mhm. Mit Abstiegskampf-Fußball, so würde ich es mal nennen. Also defensiv gut gestaffelt, gegen den Ball gearbeitet als Team, viel gerannt, Zweikämpfe, all diese Grundtugenden waren eben sein Augenmerk als Fußballlehrer, als Trainer, lag auf diesen. Damit hat er bei Alaves einen Top-Job gemacht und genau das braucht halt Espanyol. Denn ja, die wollen jetzt zurück zu quasi alter Abstiegskampfschule und ich denke, der könnte noch reichen. Ja, übrigens, ich habe nachgeschaut. Meine Prediction vor der Saison war Espanyol auf Platz 17. So, und wenn wir jetzt quasi von den negativen oder der negativen Überraschung, bin ich ja gar nicht so weit weg. Aktuell 20. 17. Nichtsdestotrotz würde auch ich sie als Enttäuschung der Saison, also als einen nehmen, denn dass sie wirklich Letzter mit nur 2 Siegen sind, das hätte ich nicht erwartet. Ja, also ich hätte sie eher, wie gesagt, 17, 16, 15, 14 irgendwo so eingeordnet, aber dass sie wirklich mit Abstand Letzter sind. Das ist
hatten ja auch gut Adalas, Borja Iglesias, dass der.
Ja, genau, das ist eben.
Das tut weh.
Das tut weh. Den Top-Stürmer verloren, den Trainer verloren. Dementsprechend war das klar, dass es eine schwere Saison wird. Aber dass sie so schlecht sind, das ist schon überraschend. Ja.
Deswegen soll auch jetzt vielleicht im Winter noch nachgeholfen werden, weswegen ich auch gar nicht so pessimistisch bin, dass Espanyol noch die Klasse halten kann, weil die haben eben auch noch ein paar finanzielle Mittel. Da ist so der Name Mariano Diaz von Real Madrid, der noch bei 0 Minuten steht im Orbit. Und ich habe sogar gelesen, keine Ahnung, ob das stimmt, Hulk von Shanghai.
Wahnsinn.
Dass das was geben könnte.
Die haben, Espanyol hat ja auch, glaube ich, einen asiatischen Investor, ne? Einen Präsidenten, der da scheinbar jetzt ein paar Taler fließen lässt, um den Verein zu retten. Also ich glaube auch, die könnten sich schon retten mit dem Coach, denn ich halte von Abelardo schon einiges, sodass er zumindest 17. müssen, sollten sie schon werden, denke ich.
Okay, dann gibt es noch eine größere Enttäuschung.
Ja, auf da sind wir uns auch einig, oder? Celta.
Ja.
Also da muss ich sagen, ich schaue jetzt auch kurz nach, ich habe sie auf Platz 10 getippt vor der Saison. Da sind sie ein Stück weit weg, ne? 18. Platz.
14 Punkte nur aus 18 Partien, auch viel zu wenig. Die haben natürlich auch einige Verletzungsprobleme gehabt. Iago Aspas war lange verletzt, auch Thiago, so gesehen der Top-Transfer von Barcelona. Denis Suarez genauso auch nicht immer fit. Zum Anfang gleich ein hartes Programm, unter anderem ging es gegen Real Madrid. Also da startest du schon mal nicht optimal in die Saison, aber irgendwie sind sie da nicht mehr wirklich rausgekommen und jetzt krebsen sie da immer noch unten rum. Es läuft noch nicht so richtig. Aber ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, woran es liegt. Also sie sind ja immer noch als wie sagt man, Favoritenschreck bekannt. Das hat jetzt bisher noch nicht so geklappt in der Saison. Also eigentlich haben sie eine gute Truppe, wie Espanyol auch. Aber trotzdem sind sie ganz da unten. Das ist schade, wäre auch ein Verlust für La Liga, sollten die Galizier da den Gang in die Segunda Division antreten müssen. Aber
ja. Kurzer Einspruch übrigens bei Iago Aspas. Letzte Saison war er lange verletzt. In dieser Saison hat er alle Spiele absolviert. Das war Ende des letzten Jahres. So irgendwie Februar bis April oder irgend sowas fiel er da aus. Diese Saison hat er alle 18 Spiele absolviert.
Dann sind 7 Tore ja auch.
Immerhin 7 Tore, gar nicht so schlecht. Aber ja, der Rest des Kaders liefert zu wenig. Das Problem ist, Denis Suarez, der Neuerwerb von Barca, war immer mal zwischendurch verletzt, genauso wie Rafinha, der auch immer wieder Probleme hat. Auch dieser Barca-Neuzugang fiel immer mal wieder aus. Und das sollten eigentlich zwei Stützen des Teams sein.
Ja. Der andere Top-Neuzugang aus Valencia, Santi Mina, auch nicht so, da auch erst ein Tor.
Genau, der hat auch noch nicht so Fuß gefasst. Ich erinnere mich auch, eine Riesenchance verballert irgendwie aus 5 Meter per Kopf. Und wenn du da unten drin stehst, musst du deine wenigen Chancen halt auch machen. Ja, und hinten sind sie ja schon immer löchrig. Also da hat es mich gewundert, dass sie da nicht irgendwie nochmal sich verstärken. Dementsprechend ja schwierig, Celta. Also ich hoffe es nicht, denn es ist ein Traditionsteam, eine Mannschaft, die ich auch ganz cool finde, die für mich auch immer in den Top 10 oder Top 8 oder so hingehört. Aber sie enttäuschen erneut und sind erneut richtig tief im Abstiegskampf. Und ja, mal schauen, ob die sie retten können oder ob auch die nochmal den Trainer entlassen.
Bin ich gespannt. Ja, nochmal, hatten sie ja auch schon hinter sich. Also,
ja.
Celta eben 14 Punkte, Leganes 13 Punkte, Espanyol 10 Punkte. Zum Ufer auf Mallorca mit 15 Punkten ist es gar nicht so weit. Eibar und Alavés sind mit jeweils 19 Punkten dann schon eher nochmal entfernt, aber da wird schon, glaube ich, noch was passieren. Wollen wir denn gleich so unsere Predictions
machen? Ja, mach mal, bin gespannt.
Das hatte nämlich auch der Twitter-User BarJaWeiß gefragt nach unseren Top 4 Tipps, also für die Ligaspitze und eben auch unsere drei Absteiger. Weiß Bayer heißt er auf Twitter. Fangen wir, wenn wir jetzt schon unten im Abstiegskeller ich sagen, Leganes schafft's nicht. Espanyol und Celta retten sich. Und ich glaube, Eibar wird noch abrutschen und Mallorca genauso.
Ist das Wunschdenken oder?
Nö, wie du weißt, wünsche ich mir schon, dass Mallorca die Klasse hält, aber ich glaube, die beiden haben weniger finanzielle Mittel da im Winter was zu tun, und bei Eibar fällt mir jetzt auch nicht groß Leistungsträger ein, die da irgendwie die Mannschaft retten können, sondern es gibt hier und da immer mal einen José Lu, der noch starke Leistung zeigt, aber.
Ich finde es interessant, dass du Leganés als Absteiger tippst, denn sie haben zuletzt 3 Spiele nicht verloren. Ja. 2x sogar gewonnen, also 7 Punkte von
und
möglichen
das gegen
9.
Die Abstiegskandidaten Celta und Espanyol.
Genau, gegen die direkten Abstiegskandidaten, sprich, da haben sie Charakter gezeigt, wie man so schön im Doppelpass sagen würde. aber auch davor, die Spiele waren beachtlich, gegen Sevilla nur 1-0 verloren im Sanchez-Pizjuan durch ein Tor in der, ich glaube, 86. Gegen Barca ja auch lange geführt, 1-2 nur verloren, und auch da hatte Barca Glück bei einem Standard, einem späten, ne? Dieser abgefälschte Ball, der da Vidal vor die Füße fiel. Also auch da die beiden Niederlagen quasi höchst unglücklich, davor bei Real Sociedad auswärts einen Punkt geholt. Also Javier Aguirre, der neue Coach, erreicht die Mannschaft und hat sie eindeutig wirklich wettbewerbsfähig gemacht. Dementsprechend kann ich mir schon denken, dass die Klasse halten. Also Stand jetzt würde ich, also von der Form, ne, vor der quasi Winterpause, würde ich sagen, basierend auf ihrer Form, dass sie die Klasse halten. Ja, aber natürlich, was im April und so ist, ist natürlich schwer vorauszusehen.
Wer sind denn deine 3 Absteiger?
Ja, schwierig. Ich gehe auf Mallorca auch. Ich glaube, denen wird irgendwann die Luft ausgehen. Ich weiß gar nicht, ob sie schon auf dem Abstiegsplatz waren. Nö. Die halten sich wacker. Durchgängig, die halten sich wacker.
Ja, die waren schon höher. Ich glaube, die waren noch nicht.
Ja, die rutschen peu à peu ein bisschen ab, aber trotzdem. Dadurch, dass Celta beispielsweise ständig verliert, halten sie sich da über dem Strich. Aber ich glaube, am Ende werden sie drunter stehen. Dann nehme ich noch... Ich will ja nicht, dass Celta absteigt, aber die Form aktuell und auch fußballerisch, was sie gezeigt haben, also der Eye-Test sozusagen von mir, das war schon wirklich teilweise in allen Belangen zu wenig.
Der Eye-Test.
Ja, der Eye-Test.
Von daher, von Apple.
Von daher, ja, aktuell ist mein Gefühl tatsächlich leider Celta. Wie gesagt, ich wünsche mir das nicht, denn ich mag es ja, wenn Traditionsclubs drin bleiben.
Übrigens, Mallorca war tatsächlich schon 3-mal auf Abstiegsplätzen.
Ganz am Anfang aber, ne?
War so zwischendurch, kurz eben vor dem 1-0-Sieg über Real Madrid, dem Überraschungssieg, und seitdem sind sie immer irgendwie knapp davor. Aber
egal. Welcher Spieltag war das?
Das war gegen Real Madrid der 9. Spieltag.
9.
Also ja, 8, eben. 7, 6 waren sie Abstiegsplatz.
Genau, und seitdem halten sie sich wacker. Deswegen. Ja. Aber Ja, sie kassieren übrigens Mallorca viele Gegentore, 28 ist schon recht viel. Espanyol 34, übrigens auch richtig happig. Mhm. Die meisten Gegentore Espanyol. Von daher, ich sag mal so, vor 3 Tagen, wenn du mich gefragt, oder vor 5 Tagen, wenn du mich gefragt hast, hätte ich gesagt, Espanyol steigt auf jeden Fall ab. Ich halte aber von Abelardo viel. Mhm. Also dem traue ich tatsächlich zu, die Mannschaft über den Strich zu führen, aber mit jedem anderen Coach hätte ich eher gesagt, die steigen ab. Deswegen fällt es mir tatsächlich ein bisschen schwer aktuell, aufgrund dieser der starken Form von Leganés und der Neuerwerbung oder des neuen Trainers. Mhm. Eibar zum Beispiel, glaube ich, dass die Klasse hält. Mhm. Die hast du getippt, ja, ne? Die, glaube ich, halten die Klasse. Die müssten abgezockt genug sein. Ja, Valladolid vielleicht, könnte ich mir vorstellen, dass du, aber die haben viele Punkte Vorsprung, die haben 6 Punkte, ne? Vorsprung, also ich glaube vor der Saison habe ich Valladolid als Absteiger, lass mal gucken. Ich hatte Valladolid, Granada und Mallorca als Absteiger. So. Unglücklich, dass Granada so viele Punkte hat und so. 24, 10 Punkte, boah, die verspielst du nicht mehr, oder? Kann man 10 Punkte verspielen? Ach. Schwierig. Schwierig. Ja. Ich ziehe mich aus der Affäre, indem ich...
Also du sagst Celta, Mallorca und...
Muss ich mich festlegen?
Ja.
Valladolid.
Valladolid. Mhm. Armer Ronaldo. Okay, und dann weiter vorne. So die Top 4 wurden nachgefragt. Ich glaube schon irgendwie, dass Real Madrid sich, dass es schon ein lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein wird, dass vielleicht auch die Königlichen mal wieder ein Klassiko im Bernabeu gewinnen, aber dass am Ende es doch Barcelona machen könnte. Also sage ich mal auch langweilig, sorry liebe Real-Fans, Barca vor Real, vor
Atletico,
vor Real Sociedad.
Hoppla!
Ja, Barca meisterte war ja auch schon vor der Saison.
Im vorletzten Podcast vor dem Klassiko hast doch du auf Real Madrid gesetzt, nicht nur im Klassiko, sondern auch als Meister. Was glaube ich. Ich glaube, meine mich zu erinnern.
Ja. Ja, und jetzt fehlen halt 4 Punkte.
Ja, 2. Zur Punktgleichheit fehlen 2. Ja, aber zur Punktgleichheit fehlen 2. Ja. So, und bei Punktgleichheit würdest du doch nicht auf Barca als Meister tippen.
Nee.
Siehst du? Also hast dich von diesem Unentschieden gegen Bilbao... Hast du ja das Selbstbewusstsein nehmen lassen?
Ihr spielt scheiße und irgendwie steht ihr trotzdem oben und Real Madrid spielt echt gut und hat halt 2 Punkte weniger. So. Das ist schon sehr ärgerlich und die Formkurve zeigt nach
oben
und Zidane erreicht seine Mannschaft und ich glaube auch, dass das gegen City gut was werden kann und dann gibt es vielleicht am Ende neben der Supercopa noch die Copa del Rey und dann ist das auch eine ordentliche Umbruchsaison und dann kommen Mbappé und Ødegaard im Sommer und dann geht's ab.
Ja, gut.
Was hast du denn?
Deine Top 4? Ja, Barca Meister ist ja wohl jetzt wenig überraschend, dass ich das tippe. Nochmal, wer Messi hat, hat einfach mit Abstand die höchste Wahrscheinlichkeit, das Ding zu gewinnen über 38 Spieltage. Da bleibe ich nach wie vor dabei. Auch wenn ich, also Prediction ist aber tatsächlich Fotofinish so ein bisschen, also plus, minus 2-3 Punkte, sag ich mal, ne? So also im Endeffekt so wie jetzt ungefähr die Tabelle, so könnte es auch am Ende in den Top 2 aussehen. Danach ist, glaube ich, eine kleine Lücke. Ja, und jetzt ist es tatsächlich schwierig. Also Atletico tippe ich auf Rang 3 und 4 wird, glaube ich, ein Fotofinish zwischen Sevilla und Real Sociedad. Und das ist ein Münzwurf. Also ich glaube, da kommt es auch auf 1 oder 2 Pünktchen an. Da möchte ich mich aktuell nicht näher dazu äußern.
Ja, das also sind wir doch.
Ich glaube wirklich, das wird glaube ich, richtig eng. Hängt davon ab, wie weit Sevilla zum Beispiel in der Euroleague kommt, sprich, wie sehr die Doppelbelastung dann eine Rolle spielt oder nicht. Mhm. Oder falls die irgendwie im, keine Ahnung, Achtelfinale auf einen Kracher treffen, also in der übernächsten Runde und da vielleicht unglücklich ausscheiden, dann haben sie noch ein paar Körner übrig am Ende der Saison. Also es hängt auch, glaube ich, von davon ab ein bisschen bei Sevilla. Mhm. Ja.
Okay. Genau. Gut, das war die Frage vom Weißbayer. Wir haben noch so 8, 9 weitere Fragen. Ihr seht, das wird wahrscheinlich auch eine längere Folge und den werden wir uns dann widmen nach einer Werbepause. Bis gleich.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert.
Zwei neue Podcasts haben wir bei Chip and Charge. Der eine dreht sich um die Auslosungsvorschau auf die US Open, die heute anfangen und die wir in den nächsten 14 Tagen regelmäßig mit unserem Breakfast at Flushing begleiten. Der andere Podcast schaut auf die letzte Woche in Cincinnati zurück. Auf und abseits des Platzes gab es viele Schlagzeilen, sowohl von Naomi Osaka als auch von Novak Djokovic.
meinsportpodcast.de meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren.
Like uns auf Facebook.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Ich weiß, ihr wartet wahrscheinlich alle auf die Tiki-Taka-Elf der Hinrunde, die natürlich offiziell noch ein Spiel aussteht, aber... Wir werden wahrscheinlich immer noch streiten, Alex, hier auf Sendung, wer es dann wird, welche 11 Spiele, aber da kommen wir auf jeden Fall am Ende noch zu. Wir wollen jetzt vorab noch ein paar andere Fragen beantworten, denn unter anderem auch der Sascha von, den kennt ihr vielleicht von Cavanis Friseure, Cavanis Friseur, neue Website, schaut sie euch mal an, da gibt's immer ganz geile Texte. Der hat gefragt nach dem aus unserer Sicht besten Keeper in der Liga. Das könnte dann schon mal so ein kleiner Wink werden auf die Idee, auf die Elf der Hinrunde. Er hat dazu geschrieben, dass Ter Stegen ja auch nicht mehr so unantastbar ist diese Saison. Rui Silva findet er ziemlich gut von Granada. Also Alex, wer wäre denn in deinen Augen der beste Keeper aktuell in der Liga?
Jetzt muss ich mich ein bisschen auf Glatteis begeben, auf das ich mich nicht begeben möchte. Ich würde gern Ter Stegen sagen. Ich fange mal so an. Ich glaube, all around ist Ter Stegen der beste Torhüter der Liga, vom Talent her, vom Standing her, aber nicht der beste Torwart der Hinrunde. Wenn ich das
danach
so
hat auch Sascha
kann.
Gefragt, das habe ich wahrscheinlich
und vergessen. Das ist
in
dieser
Saison hat er gefragt.
Genau, und das ist jetzt eben Auslegungssache. Wer ist allround der Beste? Da würde ich Ter Stegen sagen, mit ein bisschen Ticken vor Oblak. Aber wenn man auf die Hinrunde blickt, ist es leider nicht Ter Stegen. Da würde ich Unai Simon sagen.
Von Athletic Bilbao.
Aus Bilbao, genau. Ja. Mehr dazu, oder soll man es jetzt schon begründen?
Och, du kannst es ruhig schon mal begründen, ja.
Ja. Sascha schreibt übrigens, Ter Stegen ist in dieser Saison nicht mehr so unantastbar wie sonst. Ne? Also dahingehend tatsächlich, Grüße an Sascha an dieser Stelle, gehe ich d'accord. In dieser Saison war er nicht so herausragend. Ablesbar an einer Zahl beispielsweise, Ter Stegen hat nur 61% aller Schüsse gehalten. Also die Save Percentage ist 61%, das ist nicht sonderlich gut. Unai Simon zum Vergleich 80%. Die beste Save Percentage, also Paradenprozente der kompletten La Liga. Dementsprechend, ja, hat auch, glaube ich, 9 weiße Westen, ne? 9-0 gespielt.
Genau.
80% Topwert. Dementsprechend, ja, gehe ich mit Sascha d'accord. Nicht Ter Stegen leider. Sondern
auch Jan Oblak hat 9 weiße Westen, der wäre für mich auch so generell mit Ter Stegen so auf Platz 1 beste Torhüter der Welt.
Ja.
Aber in der Hinrunde würde ich sagen, hat Oblak doch Atletico noch gefühlt öfter gerettet als vielleicht ein Unai Simon. Atletico
Echt?
Hat ja ein bisschen umgestellte Abwehr, Juan Franesweg, Diego Godin und so weiter. Die sind eben noch mit 11 Gegentoren die beste Defensive in La Liga. Real und Bilbao haben jeweils 1 mehr. Oblak, weiß nicht, kann ich mich, glaube ich, gefühlt auch an mehr starke Paraden, wo er doch irgendwie noch den Ball an die Latte lenkt, erinnern. Aber ja, Unai Simon ist genauso eine gute Wahl. Die sind schon da ganz oben mit dabei in dieser Hinrunde. Thibaut Courtois ist auch gar nicht mehr so weit entfernt. Der hat in seinen 15 Einsätzen auch 8-0 gespielt. Also hat da sogar die höchste Quote aller La Liga-Torhüter. Aber Oblak und Simon, ich glaube, auf die beiden wird es hinauskommen in der Elf der Hinrunde später.
Vielleicht. Übrigens, wen ich aber auch gut fand die Saison, jemand, der nicht so viel beachtet ist, Aitor Fernandes von Levante, hat für mich auch eine starke starke Runde gespielt, auch nicht verkehrt. Aber ja, also ich tatsächlich gebe ich dir auch recht, Oblak wäre, glaube ich, meine Nummer zwei gewesen. Aber man will ja nicht immer den offensichtlichen wählen. Ne? Also in dem Fall, was sie
offensichtlich wäre Ter Stegen bei dir.
Ja, ja, aber dadurch in dem Fall, ich glaube drei, übrigens muss man ja auch sagen, drei, habe ich gelesen, drei Fehler hat Ter Stegen schon gemacht, die offenbar zu Gegentoren geführt haben. Also drei große Fehler. Das muss man halt auch erwähnen, dementsprechend. Ja. Leider, sorry Marc, falls du zuhörst, leider kann ich ihn nicht wählen. Aber in der Champions League beispielsweise, da wäre er für mich mit Abstand der Beste bei Barca gewesen. Da hat der Barca ja reihenweise gegen den BVB und in Prag etc. gerettet. Aber
okay,
ja.
Gut. Wir waren eben schon bei Oblak, wir bleiben mal bei Atletico, denn unser geliebter Freund, der André Kahle, hat eine Deep Question gestellt. Was ist nach Messis Abgang? Also er hat gefragt, Ronaldos Abgang hat Real ja hart getroffen. Ja, und bald steht ja auch Messis Abgang vor der Tür. Das wird früher oder später passieren. Dann die Frage, wird es Barca auch auf Jahre hinaus aus der Erfolgsbahn werfen? Und ist das die große Stunde des Best of the Rest in der Liga, eben der anderen Teams, da mal eine Meisterschaft vielleicht zu gewinnen?
Und da lasse ich dir mal den Vortritt mit einer Antwort.
Ich sage, absolut wird das Barca auch aus der Bahn werfen. Ich sehe da noch nicht so viel Umbruch. Pläne und Maßnahmen, die getätigt wurden, wie bei Real Madrid in den letzten Jahren, wo man ja jetzt auch mehr und mehr einen Valverde eingegliedert hat und auch einen Asensio, wenn er fit ist, ist er schon länger dabei. Casemiro schon länger da, der kann noch ein paar Jahre kicken. Aber bei Barca sehe ich da schon größere Probleme, auch wenn da bald ein Piqué, ein Busquets, die dann auch zusammengehen, vielleicht mit einem Messi. Und eben, ja, Messi hat das Team in den letzten zwei, drei Jahren noch mal mehr getragen, als eh schon vorher gefühlt, als er vielleicht noch Suarez gefühlt noch mehr mitgemacht hat oder als noch MSN. Ja. Aber also von Messi ist Barca noch abhängiger, als vielleicht Real es von Ronaldo war. Steile These. Deswegen glaube ich, wird das Barca schon ziemlich aus der Bahn werfen. So vergleichbar, wie das mit bei Real Madrid der Fall war. Aber dass dann gleich andere Mannschaften vielleicht mal wieder einen Titel gewinnen, das glaube ich jetzt noch nicht, weil Real Madrid kriegt ja bald einen Mbappé und einen Ødegaard.
Ist das so?
Ja, 2020, ich habe schon drauf gewettet. Nein. So, jetzt darfst du kontern.
Ja. Nee, guter Einwand, tatsächlich. Grundsätzliches Grüße an André. Ich mag die Frage nicht, André. Ich möchte nicht über Messis Abgang nachdenken müssen. Aber jetzt, da die Frage natürlich im Raum steht, ja, kommt darauf an, wie man aus der Erfolgsbahn werfen interpretiert. Sprechen wir von weniger Meisterschaften gewinnen, dann ja, denn sie haben 8 der letzten 11 gewonnen. Das ist einfach unglaublich. Das ist ja kaum aufrechtzuerhalten. Selbst mit Messi ist das so eine krasse Statistik. Von daher, weniger Meisterschaften gewinnen, ja. Kannst du trotzdem den Pokal gewinnen, hier und da, selbstverständlich. Dann ist das die große Stunde von Best of the Rest. Das hängt tatsächlich von der Kontinuität der anderen Mannschaften ab. Also sprich, wie stark sind Atletico und Valencia oder Sevilla? Und das hat ja weniger mit Messi zu tun, sondern tatsächlich mit den Stärken dieser Mannschaften. Und das vorauszusehen ist natürlich schwierig, denn Valencia ist immer mal wieder ein Chaos-Club gewesen. Bei Sevilla, die haben ständig gefühlt 14 Abgänge jede Saison. Ne? Sprich, da kann sich nie eine Mannschaft richtig etablieren, dass die wirklich oben angreifen. Also auch das spielt eine Rolle. Ja, aber grundsätzlich gehe ich d'accord, Messis Abgang wird Barca hart treffen, denn sie sind sehr abhängig von ihm. Und ja, das hängt dann natürlich auch von einem neuen Coach ab, sofern Valverde gehen sollte. Auch dazu gibt es ja, glaube ich, später eine Frage. Und wie sehr der dann quasi ein neues Spielsystem implementiert, wie sehr der quasi ja, eine Taktik ein- und aufbaut, wovon die ganze Mannschaft profitiert, sodass man eben nicht mehr so abhängig ist von einem Spieler. Also ich denke da zum Beispiel an Man City oder Ajax, die ja als Mannschaft Fußball spielen und funktionieren, die eben überhaupt nicht abhängig sind von einem Spieler, sondern wo, ne, das wirklich so eine schöne Symphonie ist des Ballbesitzes, so nenne ich es jetzt mal einfach mal blumig. Und es hängt auch davon ab, wenn sowas müsste Barca machen, wenn Messi tatsächlich eines Tages aufhören sollte.
Ja. Mal sehen, wann das soweit ist. Dazu auch gleich noch die Frage vom Olli hinterher. Twitter-Name xolxdox, witziger Name. Wann wird denn mal wieder ein anderes Team Meister? Denn ja, wir alle wissen ja, in den letzten 15 Saisons gab es nur einmal einen Meister, der nicht Real Madrid oder Barcelona hieß. Das war im Jahr 2014 eben Atletico. Ja. Und ich glaube schon, dass das noch eine Weile beibehalten wird.
Die Frage passt halt gut zur vorherigen von André, denn tatsächlich beantworte ich das mit, wenn Messi zurücktritt. Also wenn Messi nicht mehr spielt,
dann wird Real Madrid Meister.
Er hat dann eine andere Mannschaft eine Chance, weil dann Barca schwächer ist. So. Tatsächlich, er will ja wissen, jemand außer Barca und Real, also grundsätzlich auf beide Mannschaften bezogen, denke ich, bei beiden geht die Ära immer mehr zu Ende. Die beiden Kerne der Mannschaft, also bei Real Madrid der Kern um Ramos, um Kroos, um Modric, Casemiro, Benzema, die sind jetzt 30 plus. Modric ist 34, ne? Die kommen da jetzt quasi an.
Aber auch bei Casemiro, Kroos, die machen noch eine Weile.
Auch bei Barca mit Busquets 30 plus, Piqué, Jordi Alba ist 30, Suarez 33, 32, Messi natürlich. Das ist der Kern von Barca, auch der wird älter und älter, sprich in zwei, drei Jahren sind beide Kerne beider Mannschaften so alt. Und wenn Messi dann aufhört. Alex,
der Kern von Real Madrid, also das bin nicht ich, der ist nicht alt. Klar, ein Modric und
Ramos. Der Kern von Real Madrid bist du.
Du erwähnst einen Casemiro, der ist 27 und Varane ist 26. Die haben Jovic geholt als Nachfolger von Benzema, der auch noch 2D. Da sehe ich nicht so viele Sorgen wie bei Barcelona.
Ich sage trotzdem, in 2, 3 Jahren ist quasi die Ära dieser beiden großen Mannschaften geht immer mehr zu Ende und dann hängt es davon ab, wie du den Übergang schaffst mit neuen Spielern. Valverde im Beispiel oder De Jong auf der anderen Seite oder auch Griezmann, der zwar schon 27 ist, aber ja dann trotzdem noch nicht so alt ist, als dass er bald aufhören würde. Und das hängt davon ab, dann quasi, wie dieser Übergang geschaffen wird. Aber ja, also frühestens in 2, 3 Jahren, würde ich sagen. Und auch dann hängt es davon ab, wie gewachsen der Kern, der Core von Atletico beispielsweise ist. Denn wenn Felix dann 21, 22, 23 ist, ein bisschen wächst vielleicht, sich etabliert in La Liga, was er ja noch nicht ist, wenn sie einen neuen Stürmer finden, weil Diego Costa wird dann ja auch wahrscheinlich nicht mehr da sein. Das hängt also tatsächlich so ein bisschen von den Säulen der drei Mannschaften ab, wie diese sich entwickeln, würde ich sagen. Ja, komplexe Antwort auf eine kurze Frage, ne?
So soll das ja sein. Bei Alex Friedels Frage können wir es vielleicht ein bisschen kürzer halten. Der hat nach den Wunschspielern gefragt, des anderen Vereins. Also wenn ihr einen Spieler der rivalisierten Mannschaft verpflichten müsstet sogar, für welchen würdet ihr euch jeweils entscheiden?
Mach du. Bin ich gespannt.
Ich war schon immer neidisch auf zwei Akteure bei Barcelona. Natürlich ist das der Torhüter, weil er für mich mit Oblak der Beste der Welt aktuell ist. Und eben auch der vorne mit der 10.
Ja.
Jetzt muss ich sagen, Courtois ist inzwischen auch auf einem sehr guten Level, so wie man das von ihm kennt. Deswegen muss ein Ter Stegen jetzt nicht mehr zwingend sein. Spieler wie ein Rakitic ist mir zu alt. De Jong passt für mich eher zu Barca als zu Real Madrid. Ich sehe jetzt auch keine Weltklasse-Talente. Nicht mal ein Fati reizt mich so sehr, dass ich sagen muss, hat Barca wieder für 10 Jahre. Das sind schon viele gute Dinge dabei, aber beim Rodrigo sind auch viele gute Dinge dabei, ohne dass ich sage, dass der mal Weltfußballer wird. Also da bin ich eher heiß auf einen Havertz oder einen Sancho oder sogar einen Haaland oder so, auch wenn ich den jetzt erst ein paar Spiele gesehen habe. Also ist bei mir die Antwort ganz langweilig. Für 2 Jahre würde ich mir noch einen Messi zulegen.
Und wenn ich sage, außer Messi, den nicht, wen dann? Ja, weil die Antwort so langweilig ist, ganz ehrlich.
Ja, das Offensichtliche.
Ja.
Also mich reizt in der Verteidigung kein Umtiti, kein Longley, mich reizt der Alba nicht, kein Alenya, kein Perez, Vidal könnte er überhalten, Dembélé ist ein Sorgenkind, Suarez, den Beißer will ich nicht. Ja, dann notfalls würde ich noch einen Griezmann nehmen, aber das ist ja auch eigentlich...
Griezi?
Ja.
Also cooler Messi und dann Griezmann.
Ja.
Griezmann. Okay. Besser als immerhin... Haben wir jemanden außer Messi genommen, denn das war ja die offensichtliche Antwort. Gut, dann sage ich, warum muss ich denn, lieber Alexander Friedl, warum muss ich denn einen verpflichten? Ich tue mich tatsächlich auch schwer aus verschiedenen Gründen. Ich habe vor Jahren, als Isco von Malaga zu Real Madrid ging, habe ich mich ein bisschen in den Hintern gebissen, den hätte ich damals gern bei Barca gesehen. aber jetzt in den letzten ja gut zwei Jahren, finde ich, ist er mindestens stagniert in der Entwicklung, wenn nicht sogar, ja, hat ein bisschen abgebaut, auch durch Verletzungen natürlich, Trainerwechsel, bei dem einen kann man nicht so zurechnen, bei Solari, glaube ich, war er aussortiert, so ein bisschen. Dementsprechend hat er ja keine so gute Entwicklung genommen. Deswegen nehme ich ein bisschen Abstand von seinem Namen, obwohl ich ihn vor ein paar Jahren eben gerne gehabt hätte. Hazard finde ich natürlich klasse, auch wenn er sich in der Halbserie jetzt bei euch schwer getan hat, aus verschiedenen Gründen, Verletzung zum Beispiel. Da hängt es aber tatsächlich davon ab, ob Barca beispielsweise im Sommer Neymar holt oder wie sich Fati entwickelt, denn alle drei sind ja Linksaußen, sprich, das hängt natürlich auch davon ab, wen ich quasi in meiner Mannschaft bräuchte. Wenn ich also einen neuen Linksaußen in Neymar bekomme, bräuchte ich keinen Hazard. So, aber grundsätzlich wäre Hazard natürlich ein klasse Spieler. Zumindest der Chelsea-Hazard. Wer mir persönlich auch noch gefällt, ist natürlich Varane, weil er ja das Gesamtpaket hat, ne? Weil er schnell ist, gut im Spielaufbau, Zweikampf stark, Kopfball stark, groß, gewachsen. Also der wäre ein super Verteidiger, der auch bei Barca natürlich klasse reinpassen würde. Der gefällt mir auch. Kubo hätte mir übrigens ein bisschen gefallen.
Den hattet ihr ja schon.
Ja, eben. Und deswegen auch da ärgere ich mich, dass sie den nicht zurückgeholt haben. Aber ob ich den jetzt wählen würde, auch schwierig. Dafür ist er noch ein bisschen grün. Ne?
Ja, Varane ist doch nachvollziehbar. Piqué bald zu alt und Longley und Titi.
Ja. Ja, und wer mir übrigens zuletzt gefallen hat, ist euer kleiner Shootingstar Fede Valverde.
Ah, ja.
Denn der hat mir in den letzten Spielen, beispielsweise im Klassiko, da hat er auch richtig einen Eindruck bei mir hinterlassen. Ja. Also das ist jetzt Recency-Bias sozusagen, also weil ich ihn zuletzt gesehen habe und dass er so stark war, ist er mir so positiv ins Auge gefallen, aber der gefällt mir schon auch. Also ich möchte mich nicht festlegen, lieber Alexander Friedl, aber das wären so die Spieler, aus denen ich dann wählen würde, je nachdem, wie mein Kader halt aussieht bei Barca, denn das hängt davon ab.
Okay, wir gehen mal ganz kurz weg von La Liga, denn Ex-Danta, der Twitter-User, hat eine Frage zur Supercoppa gestellt. Wie ihr wisst, inzwischen wird die Supercoppa nicht mehr im Sommer ausgetragen, sondern jetzt im Januar. 8. und 9. Januar die Halbfinals, Valencia gegen Real und Barcelona gegen Atletico und dann am 12.01. das Finale. Es steigt im saudi-arabischen Jeddah, eine Hafenstadt am Roten Meer. Das wird auch 2021 und 2022 so sein und ich glaube, es gibt 40 Millionen Euro pro Turnier pro Jahr, also 120 Millionen insgesamt für die RFEF. Aber um diese Sache mit Katar ging es Ex-Danta gar nicht so genau, sondern eher, was wir vom neuen System halten. Denn es ist jetzt nicht mehr der Meister gegen den Pokalsieger, nicht nur ein Rückspiel, sondern Final-Four-Spiele, Partien ohne Rückspiel und eben auch nicht mehr zum Saisonstart, sondern jetzt mitten der Saison. Da würde ich direkt mal loslegen, oder Alex?
Ja,
gut. Gerne. Dass ich es trotzdem noch spannend finde, denn dadurch, dass es keine Rückspiele mehr gibt wie bisher, wo auch mal hin und wieder taktiert wurde im Hinspiel, wo man sich das Hinspiel vielleicht mal schminken konnte und es dann erst im Finale zur Sache ging oder auch da taktiert wurde, finde ich es jetzt sehr spannend, dass es für alle vier Teams jetzt um alles oder nichts geht, also so kleine drei Pokal-Endspiele vielleicht, die zwei Halbfinals und eben das Finale selbst. Selbst das auf neutralem Ort, also beim Rückspiel gab es dann auch öfter mal den Vorteil, wenn es im Bernabeu stattfand, dann kann man schon eher auf Real Madrid setzen oder. Also von dem her finde ich das nicht tragisch erstmal. Ich finde es immer noch spannend, so ein Final Four, auch weil es mal was Neues ist. Und Thema Zeitpunkt. Klar war das immer schön so nach der Saisonvorbereitung, vor dem ersten Ligaspieltag, wo stehen die Top-Teams? Und dann hat man schon mal meistens auch mal ein Klassiko gehabt. Das sind natürlich absolute Magneten und es geht einfach schön los die Saison. Aber dadurch, dass die vier Teams nichts verpassen von der Saison, also es ist ja an dem Wochenende La Liga spielfrei, dafür haben aber auf der anderen Seite die anderen Teams in der Liga haben dann Pokalspiele. Passt es gut in den Kalender? Also wenn das jetzt irgendwie noch reingequetscht worden wäre und ihr müsst da antreten und dann müsst ihr am Wochenende wieder La Liga spielen, dann hätte ich das schon auch wesentlich kritischer gesehen. So sehe ich da jetzt rein aus sportlicher Sicht gesehen, mal abgesehen von Katar, sehe ich da jetzt keine große Problematik. Neues Format finde ich interessant. Titelchancen für vier Teams. Real Madrid ist dabei mit Glück, dank eben dadurch, dass Barca Pokalvize ist und eben Meister, sind die Königlichen dabei. Also von dem her bin ich da eigentlich ganz happy mit, freu mich drauf. Nicht unbedingt, dass es in Katar stattfindet, aber eben sowohl Spielplan als auch Modus finde ich okay.
Saudi-Arabien findet statt, ne?
Ja, nee, Jeddah,
ja, die weil Hafenstadt. Nee, du hast Katar gesagt.
Deswegen. Oh, ach, ja. Mist.
Genau, Saudi-Arabien ja, nimmt sich ja. jetzt wahrscheinlich wenig, ohne dass ja. ich mich jetzt politisch in Nesseln setzen möchte, aber ja. Ja, nee, schönes Roundup. Soll ich noch was dazu sagen?
Puh, wenn dir noch was einfällt.
Ja, viele Punkte tatsächlich kann ich nachvollziehen, beziehungsweise gehe mit Ihnen d'accord. Sportlich gesehen habe ich verschiedene Sichtweisen darauf oder Blickwinkel. Grundsätzlich, dass es zwei Spiele vor der Saison waren, das alte System fand ich richtig bescheuert. Also Superpokal sollte ein Spiel sein, auf keinen Fall zwei. Hin- und Rückspiel macht keinen Sinn bei einem Finale. So, das finde ich schon mal gut, dass das quasi also gestrichen wurde, dieses doppelte Ding. Natürlich haben sie jetzt ein Final Four draus gemacht, also du hast ja immer noch zumindest wenn du im Finale bist, hättest du dann zwei Spiele. Ja, schwierig. Was ich gut finde oder was ich sportlich interessant finde, ist es, dass es mitten in der Saison ist. Dadurch sind die Mannschaften weiter. Dadurch sind sie ja eingespielter, sind im Groove drin und dadurch wird das Niveau, das sportliche Level höher sein. Und das finde ich dann wieder interessant, denn am Anfang der Saison, wenn da die Mannschaften überhaupt nicht eingespielt sind, wenn teilweise noch die Südamerikaner im Urlaub sind, ne, wie es halt ja, beispielsweise Copa America oder so ja. ist, wie es bei Barca ja immer krass ist mit Messi, Suarez und Co. Das ist ja immer nur ein besseres Freundschaftsspiel, wenn das da im Anfang, Mitte August ausgetragen wird. Jetzt aber eben ist das sportliche Niveau höher, weil alle Mannschaften schon mitten in der Saison sind. Dementsprechend werden die Spiele attraktiver sein. Dadurch, dass es auch mitten in der Saison ist, werden auch die Rivalitäten höher sein, denke ich. Denn man sieht das nicht mehr wie so ein Freundschaftsspiel an. Dadurch, dass du wirklich mitten im Saft stehst und ne, schon den Klassiko hinter dir hast, den du vielleicht, in dem Fall war es jetzt ein Unentschieden, aber stell dir vor, jetzt Barca hätte den daheim verloren, was ja hätte passieren können. Und jetzt kaum eine Woche später hast du den nächsten Klassiko. Das ist dann auch wieder aus sportlicher Sicht attraktiv, weil da eben diese Rivalität nochmal mit reinspielt und dieses jüngste Erlebnis, negativ oder positiv, dann willst du es dem Gegner, ne, willst du dich revanchieren etc. Sprich, das Spiel wird attraktiver, denke ich. Das reine Fußballspiel an sich, der Gegner. Und das ist dann schon aus dieser Sicht schon ein bisschen interessant. Final Four hätte es halt nicht unbedingt gebraucht. Warum sie das machen, ist natürlich klar. Kohle, Vermarktung, mehr Geld. Kann ich nachvollziehen. Wir sind halt in einem Zeitalter, wo das halt einfach sehr wichtig ist, beziehungsweise ja, ich kann es halt auch ein bisschen nachvollziehen, dass man das als Verband so handhabt, weil man da halt eben diese Kohle einnimmt. Die Kohle ist ja wirklich krass, ne? Du hast es ja angesprochen.
120 Millionen.
120 für 3 Jahre ist halt richtig viel Asche, das ist schon krass. Ja. Kann ich natürlich dann verstehen, dass er sich quasi dazu überreden lassen, der Verband, dass er quasi dieses System, also dieses Final Four, diesen Modus dann überhaupt ins Leben ruft, weil wenn sie nur ein Spiel hätten, also nur in dem Fall beispielsweise der Valencia-Barca wäre es ja dann gewesen, ne? Wenn sie nur dieses Spiel vergeben, nehmen sie einen Bruchteil davon ein, ne? Weil nur für ein Spiel bietet ja dieser Organisator oder dieses Saudi-Arabien als Land oder der Verband als Anbieter des Ganzen.
So kriegen sie auch weniger. Tourismus garantiert.
Ja. Und haben also ich verstehe es halt schon. Das ist halt, dass ich versuche mich in die Dings zu versetzen, in die Lage der jeweiligen Betroffenen und verstehe es halt schon. Aber ja. Und wie gesagt, sportlich glaube ich, wird es interessant. Brauchen tut man es natürlich nicht, machen wir uns nichts vor. Ja. Der Superpokal ist in jeder Liga sehr egal, außer eben eine kleine Mannschaft gewinnt, die einfach 50 Jahre keinen Titel gewonnen hat, die freut sich dann natürlich, für die ist das wie eine kleine Champions League. Genau. Für Barca und Real ist der Titel egal, aber stell dir vor, Valencia gewinnt das Ding, für die wird das natürlich schon viel bedeuten.
Ja, das kann man, würde ich so unterschreiben.
Ja. Ich erinnere mich nämlich dazu passend, Barca hat die Supercopa vor gut 3 Jahren, glaube ich, 3, 4 Jahren gegen Bilbao mal verloren. Und was da los war in Bilbao, die haben eine Parade in der ganzen Stadt gemacht. Die Leute, da waren 100.000 Menschen, wenn nicht sogar mehr, auf den Straßen.
Für das kleine Ding.
Für den doofen für die doofe Supercoppa, ja. Weil eben für diese Vereine ein Titel so viel bedeutet, weil sie halt seit Jahren nichts mehr oder Jahrzehnten ja. nichts mehr gewinnen. Und deswegen darf man das eben nicht immer nur aus Barca- und Realsicht sehen, sondern man muss ja wirklich sehen, dass für ein kleines Team, stell dir vor, Alavés oder was weiß ich, kommt jetzt ins Finale, ne, ja. das ist der Copa del Rey und spielt dann Supercoppa und hat halt eben zwei Chancen, dann einen Titel zu gewinnen. Das würde für die einfach und die Welt bedeuten. Ja. Genau, deswegen ja.
Man muss auch sagen, die Supercoppa hat in Spanien schon mehr Geschichte auch, wird seit 82 ausgetragen. Ich glaube, in Deutschland gab es da die erste DFL-Superpokal.
Vielleicht 2010
oder so.
Ja, das ist ein
aber guter, trotzdem,
guter ich Einwand. Eigentlich
überall zu.
Guter Einwand. Ja, die Supercoppa in Spanien lebt natürlich ein bisschen von Real Barça, weil das einfach immer die Top-Teams sind, die in der Regel sich wahrscheinlich am meisten treffen. Ja. Und dadurch lebt es von dieser Rivalität halt, ne? Wenn Barca gegen, wie gesagt, Alavés spielt, ist Barca dieses Ding halt sehr egal, ganz ehrlich. Weil Alavés bedeutet viel, Barca nicht so viel. Und dadurch, dass am Anfang der Saison ist, ist es halt wirklich einfach nur ein Freundschaftsspiel. Aber jetzt eben bedeutet es ein bisschen mehr. Ich bin nämlich tatsächlich gespannt, wie ernst die Mannschaften das nehmen. Das ist ja schwer vorauszusagen, ne? Ob die dann quasi im Halbfinale die B-Mannschaft, also B-Mannschaft jetzt nicht Barca B, sondern halt wirklich die Topstars schonen und sie sagen, ja, erst im Finale geben wir Vollgas mit, quasi bei euch Benzema, bei uns Suarez, Messi etc. Oder ob man da schon Vollgas gibt. Na, das bin ich gespannt, wie die Vereine quasi das annehmen.
Das ist die große Frage, ja.
Ja, weil Messi zum Beispiel, Messi und Suarez werden Trainingsrückstand haben, die kommen erst am 2. Januar, glaube ich, zurück.
Boah.
Wenn ich jetzt nicht lüge, ja, die haben Sonderurlaub bekommen. Und wann ist das Halbfinale? Am
8. für Real und ihr habt es am 9.
So. Und dementsprechend sind die da kaum eine Woche im Training wieder. Das heißt, die haben ein bisschen zumindest Trainingsrückstand. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass zumindest Messi im Hinspiel oder im Halbfinale pausiert. Es geht gleich gegen Atleti, also ein richtiges Kracherspiel. Ne?
Ja.
Spannend. Also du siehst, ein bisschen, ja, Brisanz ist halt da sportlich. Und das allein das ist halt eine Aufwertung für den Pokal. Ne?
Okay. Dann Extanta, ich denke, wir haben deine Frage hoffentlich auch zufriedenstellend beantwortet.
Ja.
Wir gehen wieder zurück zur La Liga-Saison. Und jetzt weiß ich noch nicht genau, Alex, es fiel die Frage vom User Markus Schneider nach den Shooting-Stars der Saison. Und auf der anderen Seite hat Mo Barca gefragt nach den Top Talenten in La Liga. Ich glaube, da müssen wir erstmal differenzieren. Shootingstar, es kann auch jemand Junges sein, aber es kann auch jemand sein, der jetzt so das erste Mal erste Saison in La Liga hat.
Der halt positiv auffällt, mit dem man nicht gerechnet hätte. Ne? Ich denke, das trifft es ja ganz gut. Ja.
Aber muss jetzt nicht unbedingt der 18-Jährige
sein. Nee. Der kann auch 38 sein, wenn.
Genau.
Wenn
Wohingegen Top-Talente dann schon eher so zwischen im Alter von 18, 19, 20, vielleicht auch noch 21 anzusiedeln sind, aber Jungs, von denen man bisher noch nicht vielleicht viel gehört hat, die von denen es in Zukunft noch eher was geben sollte.
Ja.
Wo fangen wir denn da an?
Mach mal Shooting Stars,
ja. Soll ich gleich den offensichtlichen bringen?
Wenn das der ist, an den ich denke, dann bringe ich ihn.
Mit dem durchgestrichenen O. 21 genau. Jahre alt und nach zwei ordentlichen Jahren in Holland, sogar zuletzt einem sehr guten Jahr, wo auch Spieler der Saison war bei seinem Verein, ist jetzt Martin Ødegaard endlich im Fokus der Fußballwelt, der öffentlichen Wahrnehmung. Das war eben in Holland nicht der Fall. Da konnte er langsam reifen und hat schon gezeigt, dass er wirklich ein tolles Auge hat und den Schnittstellenpass immer findet. Und jetzt hat er auch noch bei La Real eine junge Truppe, viele junge, schnelle Kollegen, die er einfach perfekt bedienen kann. Und deswegen ist er in La Liga der Spieler mit den meisten Keypässen pro Spiel. Das ist ein Wert von 2,8. Da liegt er noch vor einem Toni Kroos, der auf Platz 4 steht mit 2,4. Also Martin Ødegaard da schon mal herausragende Statistiken. 4 Tore, 5 Vorlagen ist auch schon mal ziemlich ordentlich für so einen Debütanten in La Liga mit seinen 21 Jahren. Er ist einer der Gründe, warum Real Sociedad da als Überraschungsteam mehr oder weniger auf Platz 5 steht. Er hat schon viel Verantwortung auch auf dem Platz, darf Standards ausführen. Jetzt am Wochenende gab es ein tolles Freistoßtor. Er ist auch jeder Angriff geht über ihn. Also er gibt da auch ein bisschen den Takt vor und weiß, hat auch schon sehr früh in der Saison sich mit Oyarzabal und Co. prima verstanden, wusste genau, wenn wer startet, wie er da den bedienen muss. Also auch das hat viel Hand und Fuß, es sieht vieles toll aus, auch was die Zweikämpfe im letzten Spieldrittel angeht, da ist er auch ganz vorne mit dabei in der Liga, also er ist für mich absolut einer der Shootingstars in dieser Saison.
Ja, man muss dazu sagen, wir haben uns nicht abgesprochen vor dieser Frage, dementsprechend in dem Fall einfach eine Übereinstimmung, denn auch für mich einer der, sagen wir mal, drei Shootingstars, wenn man so möchte. Also auch ich würde direkt ihn wählen, ja. Begründung hast du ja genannt, brauche ich ja nicht ausführen. Genau.
Wen hättest du denn noch?
Dann nehme ich noch als meine zweite Wahl Jimmy Avila von Osasuna. Das ist ein, ich glaube beim letzten Podcast haben wir es ja angesprochen, das ist ein verrückter Hund. Der schießt unglaublich geile Tore. Es ist einfach, der hat einen Knall, der rauscht in die Zweikämpfe rein. Es ist einfach ein wirklich ein unterhaltsamer Spieler. Treffsicher bei Osasuna, schießt wichtige Tore. Das ist auch einer meiner Shootingstars.
Ja, ich glaube, er ist auch, wie war das? Erstmal war er an 11 der 25 Ligatore von Osasuna beteiligt. 8 Tore, 3 Assists, das ist schon mal ordentlich.
Stark, ne?
Vergleichsweise kleines Team, das auch mehr verteidigt, mehr das 0-0 halten will. Ja. Und er ballert wirklich aus allen Lagen. Also wenn er irgendwo eine kleine Lücke sieht, dann haut er das Ding weg. Und da ist dann nach Benzema und Messi wirklich der La Liga-Akteur mit den meisten Schüssen. Und das zeigt schon mal, dass der wirklich auch Spaß hat auf dem Platz. Und ist es seine Debütsaison in La Liga?
Nee, der war bei Huesca letztes Jahr.
Ah, da kam er.
Der hat bei Huesca gespielt, die sind ja dann abgestiegen. Mhm. Und er war, glaube ich, von San Lorenzo, wenn ich mich nicht täusche, war er ausgeliehen aus Argentinien.
Genau.
Huesca ist dann abgestiegen, dadurch konnten sie oder wollten sie ihn sich nicht leisten. Oder er wollte vielleicht auch nicht hin, kann auch sein, höchstwahrscheinlich. Ja. Und dann hat Osasuna zugeschnappt. Und übrigens habe ich was Interessantes auf Twitter gelesen. Das hat ein Kollege aus Spanien vorgeschlagen. Das finde ich richtig interessant. Jimmy Avila würde richtig gut zu Atletico Madrid passen. Die brauchen einen Stürmer. Diego Costa ist ja verletzt mit seinem Bandscheibenvorfall oder Rücken, generell Rücken, fällt er ja aus. Felix schießt nicht so die Tore, vorne Morata ist der einzige richtige Neuner. Jimmy Avila würde so gut zu Cholo Simeone passen, mit seinem Arbeitsethos, mit seiner Laufstärke, der schmeißt sich in Zweikämpfe, ist wie gesagt fleißig, ist giftig, also gegen den willst du auch nicht spielen als Verteidiger und er ist eben treffsicher und auch die Treffsicherheit geht ja Atletico ab, also der würde wirklich super zu Atleti passen, das finde ich klasse.
Okay.
Vielleicht mal im Sommer drüber nachdenken, liebe Atleti Fans und Verantwortliche. So, wer ist deine Nummer 2 oder nimmst du auch Jimmy?
Ja, der stand schon auch auf meiner Liste. Jetzt mal gucken beim dritten. Da habe ich gar nicht so viele Argumente. Ich kann nur einfach sagen, dass er eben beim aktuellen Überraschungsteam, beim FC Sevilla in der Verteidigung das oft sehr gut löst. Und eben auch in seiner ersten La Liga-Saison, 21 Jahre alt, von Bordeaux verliehen. Und der heißt Jules Koundé.
Oh,
durfte schon 16 Mal ran und eben bei Sevilla macht ja jeder einen guten Job. Wie gesagt, ziemlich zusammengewürfelte Truppe mit vielen Zu- und Abgängen und er ist da einer, der da in der Verteidigung eben mit überzeugt hat und dafür gesorgt hat auch, dass Sevilla auch erst 17 Gegentore kassiert hat mit dem Innenverteidiger. Also für mich so der Franzose da auch so ein bisschen Shootingstar-mäßig, auch wenn er jetzt offensiv noch nicht in Erscheinung trat, hat nur einmal getroffen bisher in der Copa del Rey. Aber in der Liga einfach macht seinen Job, spielt jetzt auch nicht immer die volle Distanz, aber 16 Einsätze, insgesamt 12 in der Liga, das ist für mich, hat mich irgendwie, ach, ist ein netter Name, den kann man sich auch mal merken. So als
finde ich nicht schlecht. Gefällt mir die Wahl. Die nächste Wahl, meine nächste Wahl, wird dir, glaube ich, gefallen. Ich habe tatsächlich Fede Valverde auf dem Zettel. Der hat mir auch, wie gesagt, auch da wieder Recency Bias, weil er im Klassiker so stark war, oder zumindest in den letzten Spielen. Er hat ja am Anfang der Saison gefehlt, da war er verletzt bei euch. Dann war er mehr so mehr oder minder Auswechsel- oder Einwechselspieler. So, ich sag mal, spielt da 5 bis, keine Ahnung, 13 oder irgend sowas.
Absolut.
Aber jetzt die letzten 5-6 Spiele komplett von Anfang an und da hat er mir richtig gut gefallen. Also seitdem er quasi jetzt in den letzten Partien Stammspieler war, da hat man schon gesehen, das ist ein unglaublicher Rohdiamant, wenn man so möchte. Und ja, in der Zeit wurde er zu meinem Shootingstar. Also, ne? Ja. Kleine Sample Size, okay, nicht durchgängig die komplette Saison, wie beispielsweise Ødegaard, der ja von Spieltag 1 Stamm ist, oder Jimmy Avila ebenso, aber die letzten Spiele haben mir bei Fede Valverde richtig gut gefallen. Mhm. Ja, also auch einer der Shootingstars, würde ich sagen.
Er ist auch so das, was man sich eigentlich vom Pogba-Transfer erhofft hatte, der einfach so Box zu Box über Löcher stopft und auch drauf geht und auch mal das Leder einfach mal draufhaut. Und da sind ihm ja auch schon zwei Fernschusstore gelungen. Also ja, er ist so der Shootingstar bei Real Madrid. Der wäre mir jetzt zu offensichtlich, dass ich hier ständig die Königlichen nenne.
Aber es ist ja hab ich's mal gemacht,
wenn auch der Katalane sagt, oh, der Valverde hat's drauf. Dass du doch einen Valverde magst. Ich hätte dann noch, der ist auch nur so in Anführungszeichen Shootingstar, weil es jetzt auch nicht seine erste Saison in La Liga ist. Trotzdem ist er erst 22 Jahre alt, soll wohl auch in Europa umworben sein, ich glaube sogar von den Bayern, aber ihr wisst ja, Gerüchte, das ist immer, weiß man nicht so genau. Er ist eigentlich der ideale Partner mit und für Martin Ødegaard, hat einen tollen ersten Kontakt, einen schönen direkten Abschluss, bei Elfmetern ist er sicher. 7 Tore, 4 Vorlagen.
Ich weiß, wer kommt.
Mikel Oyarzabal.
Ja.
Hat auch an jedem Spieltag auf dem Platz gestanden und ist einer der Gesichter von Real Sociedad. Das war schon im Vorjahr und jetzt hat er wirklich einen, der ihn bedienen, der ihn schicken kann. Und das funktioniert wunderbar mit Martin Ødegaard und da ist er für mich so noch einer der Shootingstars.
Auch das eine schöne Wahl, unterschreibe ich auch. Gefällt mir.
Danke.
Ja.
So, hast du noch einen dritten?
Nee, das reicht mir.
Nee, das reicht. Okay,
Dann hat man jetzt so 5. Ich hatte 3, weil Werde war ja quasi. Also ein halber und der andere halbe wäre auch Oyarzabal, ne?
Ja. Und Ødegaard hat man noch und Jimmy Avila und Jules Koundé vom FC Sevilla. Truppe.
Schöne Truppe.
Schöner geht es auch weiter, denn Mo Barca 21, so sein Twitter-Name, hat nach den Top-Talenten gefragt, also denen, lese mal seine Frage vor, von welchen derzeitigen Top-Talenten aus der Liga wird man in Zukunft noch hören, beziehungsweise können sich im Profifußball etablieren?
Ja.
Jetzt darfst du anfangen.
Ich fange mit dem Offensichtlichsten an, natürlich Ansu Fati, muss man nennen. Also die Folge hier hätte ich nicht beendet, ohne seinen Namen nicht einmal loszuwerden. Denn das ist einfach die krasseste Story der Hinrunde. Der jüngste Torschütze Barcas, der jüngste in der Champions League, auch wenn es hier um La Liga geht, aber er hat es ja vollbracht, den Rekord. Und der, was war es, zweitjüngste in La Liga seit... Keine Ahnung, wie viel. Ich bin ja immer so schlecht mit Jahreszahlen und dergleichen. Also Rekorde gebrochen. Einer der Shootingstars, er spielt natürlich sehr selten, deswegen hab ich ihn jetzt nicht genannt bei den Shootingstars in der vorherigen Frage, weil er eben kein Stammspieler ist oder auch nur ab und zu eingewechselt wird, aber er ist eine der Stories der Saison und dementsprechend eins der Top-Talente. 17 Jahre ist er ja erst geworden, ich glaube Dezember war es, das ist schon richtig krass, also den muss man nennen und auf dem Schirm haben, Ansu Fati.
Okay, dann versuche ich auch nochmal etwas mit etwas Offensichtlichem, bevor wir noch vielleicht zu ein, zwei Überraschungskandidaten kommen. 18 Jahre alt, jetzt auch das erste Jahr in La Liga, nicht das erste Jahr in Spanien, obwohl er von einem anderen Kontinent kommt und obwohl er auch in Anführungszeichen nur ein Tor und nur 2 Vorlagen in 15 Einsätzen hat. Trotzdem Takefusa Kubo weiß mit seinen sehr feinen Bewegungen, das sind keine Tricks, Übersteiger, sondern einfach, er weiß, wie er ganz schnell den Fuß so bewegen kann, dass er zack an 2 Gegenspielern vorbei ist. Noch eine kleine Körpertäuschung dabei und schon ist vielleicht auch ein Elfmeter rausgeholt. Also da ist Kubo ist ja von Real Madrid an Mallorca ausgeliehen für ein Jahr und das, obwohl Zidane sogar gesagt hatte, er hätte ihn gerne auch in der ersten Mannschaft behalten, aber Kubo wollte die Spielpraxis sammeln und die tut ihm gut in Mallorca. Das ist jetzt keine Mannschaft, wo man ständig 3-0-Siege feiert und mindestens 1 Scorerpunkt pro Spiel mitnimmt, deswegen ist das ein bisschen überschaubar, 3 Scorerpunkte, aber wenn es bei Mallorca gefährlich wird, dann ist er doch irgendwie häufig mit dabei und eben mit seiner feinen Technik, mit seinen guten Ballannahmen und eben noch den kleinen Körpertäuschungen, schnelle, wendige Bewegungen im Strafraum, ist er auch absolut jemand, den man im Auge behalten sollte. Und dieser Nickname, was ja immer schnell passiert, der japanische Messi, das wird immer schnell geschrieben, aber so ganz abwegig, auch mit dem tiefen Körperschwerpunkt, ist das gar nicht. Mal sehen, wie weit die Entwicklung noch geht. Jetzt 18 18 Jahre alt. Dann vielleicht ist er im Sommer zurück in Madrid oder bei einem besseren einer besseren Mannschaft wie auch Real Sociedad, wo er dann auch ein bisschen mehr offensiv sich beteiligen kann.
Und ich nenne jetzt als zweiten jemanden, den die Leute da draußen wahrscheinlich nicht so am Zettel haben, zumindest die wenigsten. Passend zu tiefer Körperschwerpunkt, passend zu kleiner Wusler, kleiner Dribbler, Diego Lainez von Real Betis. Ui. Das ist auch einer, der nicht so sonderlich viel spielt, also auch so Einwechselspieler im Sinne wie Ansu Fati, der ab und zu ein paar Minuten bekommt, bei dem du aber sofort siehst, da blitzt das Talent auf, das kann wirklich einer werden, der die Anlagen zumindest hat. Ob dann natürlich ein etablierter Spieler wird in La Liga und dann natürlich darüber hinaus, ne, Topstar, Superstar, bla bla. Schwierig natürlich bei so jungen Spielern, aber zumindest einer, der passend zu dieser Frage, den man im Auge haben sollte, dem die Zukunft gehören könnte, und den ich sehr interessant finde, ist eben Diego Lainez, kleiner Flügeldribbler, wenn man so möchte, der eben so ein bisschen in die Kubo-Richtung geht, finde ich. Also kein so ein typischer Flügelspieler, wie man ihn kennt, ne? Kein so ein Dembélé oder Ribéry oder dergleichen, sondern so eine Mischung, ne, aus Zehner und Flügel, der quasi polyvalent einsetzbar ist, der Spaß macht, wenn man beim Fußball zuschaut und der massig Talent hat.
Der Spaß macht. Ja. Spaß gemacht, vor allem in den letzten Wochen, hat jemand vom FC Villarreal, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig aussprechen kann, Samu Chukwueze.
Schön, ja.
Ist das so? Ja, okay. Ja,
schöne Wahl.
Einfach ein mehr oder weniger wuchtiger Außenstürmer aus Nigeria, der da jetzt auch schon 3 Tore und 2 Vorlagen für Villarreal, wo es ja auch gerne mal offensiv zur Sache geht, eigentlich auf beiden Seiten, hat ja eine starke Offensive, Villarreal, das gelbe U-Boot. Und Chukwueze mit seinen 20 Jahren stellt sich da ganz gut an. Könnte auch einer sein, der dann vielleicht bald mal, weiß ich, nach England geht, weil die sind ja auch immer auf der Suche nach wuchtigen Außenstürmern.
Ja,
da könnte man mehr von ihm hören.
Ja, auch das ist eine schöne Wahl und das mit England ist gar nicht so abwegig, denn die Engländer lieben ja tatsächlich einen wuchtigen Flügelstürmer. Ne? Die Spanier lieben eben so einen kleinen wirbeligen, sage ich mal, wie Kubo. Und sobald du wuchtig bist und super schnell bist und vielleicht auch einen harten Schuss hast oder halbwegs irgendwie einen vermeintlich guten Abschluss, dann fliegen die englischen Sterling-Pfund drüber nach Spanien.
Ne? Genau.
Dementsprechend ist das kein schlechter Tipp, ja. Nee, Chukwueze finde ich auch gut. 20 Jahre ist der alt, erst alt. Hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, der wäre älter. Ja. Habe jetzt gerade nachgeschaut, weil du den genannt hast. Nee, gefällt mir. Ich wollte nur gerade sagen, ich schaue nur gerade den Roster durch von Villarreal, weil ich dachte, dass Ekambi ist ja auch so ein bisschen geht in die Richtung. Auch ähnlicher Spielertyp, ne? Richtig Speed geht in die Tiefe. Aber der ist schon 27, siehst du, der ist schon älter. Och. Ja, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Jo. Muss ich noch einen nennen?
Ja, wir haben doch noch einen von Valencia bestimmt, oder?
Oh.
Der ein bisschen den Guedisch vergessen macht, der irgendwie. Hat er schon mal gespielt, Guedisch, die Saison?
Der ist verletzt, glaube ich. Also gespielt hat er, aber ganz, ganz wenig.
Ja,
dann komm.
Verletzt. Und bezüglich Speed und Abschlussstärke, die man schicken kann, der platziert abschließt. 8 Scorerpunkte, 19 Jahre alt. Ferran Torres.
Ja.
Also auch ein Valencia-Eigengewächs, wenn ich mich nicht irre. Und
19 rechts außen spielt er gerne und wird sogar schon mit dem BVB in Verbindung gebracht, glaube ich. Ob da was dran ist, ist ja immer schwierig zu sagen. Aber also sprich, der ist, glaube ich, obwohl er so jung ist, schon eher auf dem auf dem Radar der breiten Masse, würde ich behaupten. Aber tatsächlich passt der super in diese Rubrik, ne? 19 Jahre und tatsächlich, der ist, glaube ich, sogar fast schon Stammspieler, ne? Kann man sagen.
Der spielt, glaube ich,
so ziemlich jedes Spiel.
Spielt, ich glaube, eher noch als jetzt Maxi Gomez die letzten Woche, aber ist ja, die haben ja auch
doppelt. 17 Spiele, hat er gemacht, also der ist tatsächlich Stammspieler schon.
Ja.
Etabliert als 19-Jähriger, das ist schon krass. Also auch der einer für die Zukunft, das ist auch einer, den man auf dem Schirm haben sollte, da könnte ich mir auch vorstellen, dass er für viel Geld wechselt.
Ja.
Wohin auch immer.
Jetzt hatten wir einige Shootingstars, einige Top-Talente. Ich hätte auch gerne noch einen André Lunin mal einen Torhüter reingebracht, aber er steht immer noch bei 0 Minuten bei Real Valladolid. Aber vielleicht hört ihr von dem auch bald noch was. Also spult nochmal zurück, schreibt euch die Namen alle auf. Von Kubo bis Torres über Chukwueze. Und wir fahren fort mit einer Frage von Manuel. oder @MNL500. Das ist eine Frage bestimmt für dich, Alex, als alten England-Fan auch. Ist La Liga die stärkste Liga der Welt oder nicht? Bei der Frage interessiert mich vor allem die Stärke der gesamten Liga, also nicht nur die Stärke der spanischen Top-Teams, sondern auch die Stärke der Teams, die nicht international spielen.
Das ist, da muss ich hier ausholen. Das gibt eine lange Antwort. Ich versuche es kurz zu halten. Also ich glaube tatsächlich sogar bei den Top-Teams, auch wenn er das nicht explizit gefragt hat, aber sogar da sind leider, muss ich sagen, Real und Barca auf dem absteigenden Ast. Das hat man an den Leistungen gesehen. Das hat man letztes Jahr bei Real beispielsweise in der Champions League noch krasser gesehen als bei Barca, die ja immer in dem Halbfinale waren und unglücklich gescheitert sind, nenne ich es mal. Aber in den letzten Jahren war Barca in der Champions League nicht gut genug. Jetzt in der Hinrunde waren sie nicht so prickelnd. Auch Real hat, da haben wir drüber gesprochen, mit 7 Unentschieden zu oft Remis gespielt. Also man kann schon daran erkennen, dass sich, glaube ich, die englische Liga ein bisschen der spanischen voraus ist. Vor allem, wenn ich an die beiden Top-Teams in England denke, also Man City und vor allem Liverpool, sind, denke ich, aktuell eine Stufe über Real und Barca.
Ja, auch die letzten beiden Endspiele von Champions und Europa League für die Engländer.
Ja, also, ja. Das Geld also kommt das, an. Genau, das Geld kommt an oder das Geld haben sie quasi endlich richtig eingesetzt, sagen wir es mal so. Das ist einfach, denke ich, ja, schwer zu leugnen. So, und generell die gesamte Liga ist natürlich schwer, dich zu beurteilen, weil das ja stark subjektiv ist. Also das messen kann man es ja nicht wirklich, außer vielleicht mit dem Abschneiden in der Europa League. Das finde ich immer so einen interessanten Indikator für die Stärke der Liga, weil da eben oft Mannschaften sind, also die kleinen Mannschaften, ne, Espanyol ist in der Europa League weitergekommen, Getafe seit Jahren kommt immer wieder via Real, gerne mal Achtelfinale, Viertelfinale. Ich erinnere mich an Sevilla, die es ja 3 Jahre in Folge gewonnen haben, die aber die ganze Zeit ja nie in der Champions League waren. Also die haben es nicht geschafft, in der Liga in die Champions League zu kommen, gewinnen aber immer die Euro League. Also auch das ist ja, ein Indikator, wie stark eine Liga ist oder wie ausgeglichen. Aber ich denke, auch das hat so ein bisschen abgenommen.
Ja, man kann schwer simulieren, ob Aston Villa gegen Celta Vigo gewinnen würde.
Oder genau, das ist schwierig. Letztes Jahr ist Sevilla zum Beispiel gegen Slavia Prag ausgeschieden. Daran sieht man schon, gegen Slavia Prag hat sich Barca jetzt schwer getan, daran sieht man schon, dass die Liga, glaube ich, ein bisschen all around abbaut, also La Liga jetzt. Ja. Grundsätzlich aber, wie du schon sagst, messbar ist es nicht, sondern es ist halt stark subjektiv, die Eindrücke, weil ich ja beide Ligen schaue und ob dann, ja.
Aber trotzdem mit der finanziellen Kraft und wenn da, was weiß ich, Wolverhampton, West Ham viel mehr ausgeben können auch.
Genau, also ich glaube, das ist ein guter Punkt. Die Kohle in der Premier League ist halt krass, weil ja jeder Verein in der ersten Liga in England, ja glaube ich, sind es 200 oder sind es 100 Millionen, eins von beiden.
Irgendwie sowas.
Kriegt ja jeder Verein fest aus dem als TV-Geld, ich glaube es sind 200, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist halt in Spanien nicht der Fall. Celta Vigo, Espanyol und wie sie alle heißen, die können davon nur träumen, auch nur annähernd so einen Betrag zu haben. Und den bekommt halt Aston Villa, den bekommt Huddersfield, den bekommt Everton jedes Jahr.
Und deswegen gegen die Top-Spieler, die Top-Talente auch eher nach England als nach Spanien.
Diese Kaufkraft setzt sich ja irgendwann durch, weil sie eben dann Everton einen Sigurdsson für 40, 50 Millionen kauft, einen Richarlison für, keine Ahnung, was der gekostet hat, 40, 30 Millionen, einen Cenk Tosun, der jetzt nicht mal so prickelnd ist, auch der hat 25 gekostet. Das sind halt einfach Verstärkungen, die halt Celta Vigo, Espanyol und wie sie alle heißen, nicht tätigen können. Und das ist, diese Diskrepanz ist halt nicht zu leugnen. Die Kaufkraft sorgt halt dafür, dass die englische Liga, denke ich, auch in der Breite kompetitiver ist, wenn man so möchte. Also sprich Aston Villa gegen Espanyol, da würde ich halt auf Aston Villa setzen.
Okay. Ist die Frage doch eigentlich beantwortet. Schwer messbar, aber auch dank der Finanzkraft
ist schon die Finanzkraft die ist halt noch. Ist halt ein krasses Faustpfand, das ist einfach,
einfach so. Okay, wir haben noch eine interessante Frage, sage ich mal, nochmal vom Sascha von Cavanis Friseur. Er nennt es selbst eine Random-Frage. Mit welchem La-Liga-Spieler würdet ihr euch gern zum Bouldern treffen?
Sascha, Grüße. Muss es denn Bouldern sein? Ich mag Bouldern gar nicht. Ich möchte lieber Tennis spielen gehen oder einfach oder ein Bier trinken. Kann ich auch das machen? Ja. Ja, gut, ersetzen wir es durch einfach nur mit Spaß. Ihm ein Bier trinken. Ja.
Ja.
Dann wähle ich Joaquin von Real Betis.
Das ist eine gute Wahl.
Mit dem würde ich gern was unternehmen. Ich glaube, das ist wirklich ein klasse Typ. Mit dem kannst du wirklich einen coolen Abend haben. Ob es jetzt Bouldern ist oder wie gesagt, einen Vino trinken und ein paar Tapas essen. Aber ich glaube, mit dem kann man Spaß haben. Der ist, glaube ich, wirklich ein cooler Typ, der einfach lustig ist und mit dem du eine coole Zeit hast.
Ja, und ich könnte jetzt auch nicht sagen, mit dem ich da gerne Sport machen würde. Das wäre mir fast dann schon egal, ob es ein Oyarzabal oder ein Casemiro ist. Aber da bei mir auch immer noch der Wohlfühl- und Spaßfaktor vorne ganz oben mit dabei steht, sage ich Lockenkopf und Klassenclown Marcelo.
Oh!
Ich glaube, mit dem kann man auch sowohl lustig Tennis spielen, als auch bestimmt mal eins trinken. Oder zu McDonald's gehen.
Oder zu McDonald's gehen. Das war ein kleiner Seitenhieb. Ja,
so viel zu Saschas Frage. Wir haben jetzt noch eine große Sache vor uns, Alex.
Ja.
Bist du schon aufgeregt?
Ich bin aufgeregt, aber ich glaube,
wir greifen gleich nochmal tief in den Sack und geben nochmal kurz vorher ab in die, wie heißt es in der Formel 1? Wir geben nochmal ab nach Köln zur Werbestation oder so. Egal, wir geben mal ab.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball mit den Redakteuren von 90plus.de.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Und nochmal, der Alex Friedl hat die Frage gestellt, die offensichtliche Frage natürlich nach der Elf der Hinrunde. 11 Spieler dürfen jetzt Alex Troika und ich auswählen, die so bisher La Liga ihren Stempel aufgedrückt haben. Ihr könnt euch vorstellen, da gab es ein paar kleine Streitthemen und wir haben auch immer noch hier ein paar offene Streitthemen, das werdet ihr gleich hören, aber im Endeffekt haben wir uns doch irgendwie auf 11 verhandelt, einigen können. Wie bei so einem schönen Ehevertrag oder eher nach einer Scheidung haben wir uns doch einigen können. Wir fangen an auf der berühmten Torhüter-Position. Alex, du hast ja schon mal klar gemacht, dass für dich Unai Simon da ganz vorne mit dabei ist, eben weil er die meisten Saves hat.
Die beste Save-Percentage, genau.
Beste
Save-Percentage. 80%. Mit Oblak die meisten zu Null-Spiele.
Ja.
Dementsprechend.
Und da Jan Oblak eben bei, in Anführungszeichen, nur 75%iger Save-Quote steht, muss ich da wohl erstmals
übrigens,
den Vortritt lassen.
Übrigens auch nur 12 Tore der Athletic Club, damit ein Gegentor mehr als Atletico Madrid. Also das ist schon klasse.
Für Bilbao ist das klasse.
Ja. Genau, ist eine klasse Hausnummer. Ja. Bei Atletico kennt man es ja oder ist man es gewohnt, aber für Athletic ist das eine klasse Sache. Dementsprechend kriegt er in dem Fall Unai Simon den Nod.
Ja. Schauen wir dann. Auf der Rechtsverteidigerposition, also noch kurz vorab, vielleicht so das Regelwerk. Also natürlich braucht ein Spieler, um in die Top 11 zu kommen, mindestens 10 Einsätze. Und wir haben, unser System ist ein 4-2-2-2.
Genau.
haben uns geeinigt am Ende, okay. Ja. Also ganz normal fahren wir natürlich fort mit einem Rechtsverteidiger. Boah, schwierig, Dani Carvajal hat eine ziemlich gute Saison, Hinrunde hinter sich. Zidane hat ihn irgendwie wieder hinbekommen. Er hat auch ordentliche Statistiken, aber es wäre mir dann doch vielleicht ein bisschen zu einfach, da den Carvajal zu wählen. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut bei Mallorca, hat so ein Fran Gámez mit 28 Jahren ordentlich überzeugt. Viele gute Statistiken, Tackles, die zweitmeisten Tackles und Interceptions nach Casemiro. Aber auch nur 11 Einsätze. Also Alex, hast du noch eine ganz gute Idee gehabt?
Meine Wahl fiel auf Kieran Trippier von Atletico. Den fand ich gut, wenn ich ihn gesehen habe. Jetzt weniger wegen Statistiken, die habe ich jetzt gar nicht so durchgewühlt, sondern da tatsächlich der Eye-Test oder das Bauchgefühl, wenn man so möchte. Weil er mir einfach gut gefallen hat, wenn ich Atletico gesehen habe, und ich habe fast jedes Spiel von ihnen geschaut. Ich fand es auch überraschend, wie gut er sich zurechtfindet, denn ein Engländer, der seine Insel verlässt und dann in Spanien spielt, das ist ja, hat ja nicht immer geklappt in der Vergangenheit. Genau. Oder ist auch nicht, kommt nicht so häufig vor. Dann natürlich im komischen Defensivsystem bei Cholo Simeone, der da seine ganz Eigenarten und Eigenheiten hat, ne? Viel nach hinten arbeiten, ja, nicht nach vorne gehen und so. Und das hat er gut hinbekommen, erstaunlich gut für mich. Er schlägt klasse Flanken, das gefällt mir, also ist torgefährlich. Hat mir gut gefallen. All around eine klasse Hinrunde von ihm, mit der ich nicht gerechnet hätte, deswegen mein Rechtsverteidiger.
Oh, da habe ich dann doch auch nichts hinzuzufügen, auch obwohl Carvajal eine gute Saison hatte, aber ich glaube, vielleicht kommt ja bei den Innenverteidigern, gibt es da königliche Beteiligung, denn Rafael Varane spielt auch eine ziemlich gute Saison, macht das souverän, abgebrüht, ist immer noch ein bisschen gefühlt unter dem Weltmeisterschaftsniveau oder auf dem Niveau, wo er davor war, wo er auch noch mehr seine Geschwindigkeit hat ausspielen können. Aber er macht seinen Job, wie gesagt, sehr souverän, ist in Zweikämpfen, auch in Kopfbällen sehr griffig, spielt sicher, geht nicht viel auf Risiko, hält sich auch hier und da natürlich aus dem Spielaufbau raus, aber ist auch da bei den Statistiken unter den Verteidigern weit mit dabei. Deswegen ist wohl schon mal für den Franzosen ein Platz in der Innenverteidigung sicher, oder Alex?
Ja. Boah. Ja, nee, Varane hat das gut gemacht. Also ich muss auch dazu sagen, Innenverteidiger fand ich schwierig zu wählen. Ja. Haben mich alle nicht so überzeugt. Piqué durch seine ganze, also Basisabwehr war ja eh wackelig, muss man sagen. Da musst du dich manchmal fragen, ob sie wirklich den Gegner ernst nehmen oder das Spiel bei Piqué. Das alte Thema mit seinem Davis Cup, wo du nicht sicher warst, ist er da wirklich bei der Sache? Oh, jetzt muss ich Samstag gegen, keine Ahnung, Retafe spielen. Eigentlich möchte ich lieber beim Davis Cup sitzen. Das Gefühl hattest du halt ein bisschen. Dazu seine, waren es 8 oder 9 gelbe Karten. Barca hat schon 21 Gegentore, das ist viel. Dementsprechend konnte ich da weder Piqué noch Lenglet nehmen. Haben mich einfach nicht so überzeugt all around. Und ja, auch die anderen Innenverteidiger. Also ich finde, es sticht keiner so heraus, dass du sagst, das ist mit Abstand der Beste.
Ja, es gibt auch keinen Godin mehr. Savic hat nicht oft gespielt bei Atletico.
Genau.
Also da ist ja normal immer einer dabei gewesen.
Ja, normalerweise konnte es sich immer verlassen, wenn ich nicht weiß, wen ich nehmen soll, nehme ich Godin. Wie du schon sagst, der ist weg. Ja. Oder zumindest nehme ich Ramos oder Piqué. Ja. Die waren beide ein bisschen wackelig. Ne? Immer ab und Fehler. Zu. Ja. Dementsprechend ja, haben wir uns auch gegen die beiden Superstars quasi entschieden. Und wen nehmen wir am Ende?
Für einen von Bilbao.
Schon wieder.
Also eben der zweitbesten Liga-Defensive. Aber es ist nicht Inigo Martinez, sondern, ich kann den Namen da auch, glaube ich, auch nicht aussprechen, Jiray Alvarez.
Für den hast du dich entschieden, ja?
Ja, oder 24 Jahre alt. Und der hat einfach eine schöne Geschichte, weil der hat, ich glaube, im letzten Jahr 2-mal den Krebs besiegt oder so, Hodenkrebs, und dann kam er wieder. Und jetzt spielt, ist er eben wieder seit Sommer wieder fest auf dem Platz, auch in der Stadt. 11 bei Athletic und macht das bisher sehr souverän. Ist auch keiner, der überheblich fault oder der durch andere Dinge auffällt, der auch einfach seinen Job macht. Und deswegen würde ich da Alvarez mit.
Wir honorieren quasi die gute Defensivbilanz von Athletic Bilbao stellvertretend eben durch Jiray Alvarez. Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. In Ermangelung an eindeutigen herausstechenden Centerbacks. Ne?
Albiol hat auch eine ganz ordentliche Saison hinter
sich.
Er schlägt auch mehr den Ball weg, als dass er ihn sicher.
Ja, tatsächlich ist er noch nie mein Favorit gewesen, auch wenn er jetzt eine passable Runde spielt oder eine gute Runde, kann man sogar sagen. Bei Villarreal. Aber ja, ich bin kein Fan von ihm als Innenverteidiger generell. Auch bei Spanien fand ich ihn immer sehr bieder, weil er eben sich mit Ball am Fuß schwer tut. Deswegen nehmen wir mal Alvarez.
Okay, wir haben bei Sevilla immer die Flügelzange oder zumindest gelobt. Die starken Außenverteidiger gelobt. Jesus Navas haben wir jetzt schon ausgelassen, tut uns leid, dann machen wir es halt mit dem anderen.
Ja.
Dann nehmen wir halt Realleihgabe Sergio Reguilón dazu, der auch 16 Mal auf dem Platz stand beim FC Sevilla, in der Liga ganz gut gerockt hat, wirklich die Linie rauf und runter rennt, sich auch immer mal mehr Dribblings zutraut, auch mal ein Tor schon hat, zwei Vorlagen, also das ist okay, aber er ist einfach mit seinen, wie alt ist er, 23 Jahren, doch schon hat er einen weiteren Schritt gemacht von dem, was er bei Real Madrid war, wo er bekannt dafür war, defensiv gut sein Ding zu machen, im Gegensatz zu Marcelo. Aber dafür hat er offensiv nicht so viel mitgebracht und jetzt treibt er das Spiel der Sevillanos ziemlich mit an. Deswegen, Alex, glaube ich, bist du damit auch ganz einverstanden.
Bin ich einverstanden, weil auch da mein Eye-Test, er bei meinem Eye-Test überzeugt. Also wenn ich ihn gesehen habe, fand ich ihn wirklich gut. Der macht Dampf über links. Mhm. Das gefällt mir schon gut. Hat ein Tor hat er geschossen, zwei Assists. Also auch nicht so verkehrt, ne? Muss man schon sagen, als Außenverteidiger. Macht ordentlich Dampf, das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Dementsprechend, jo, eine gute Wahl, finde ich.
Okay. 4-2-2-2 war unser System, also kommen jetzt zwei mehr oder weniger defensive, aber vor allem zentrale Mittelfeldspieler. Wir fangen mit dem Offensichtlichen an. Carlos Casemiro spielt eine überragende Saison, ist bei uns, bei Real Total, hat er wettbewerbsübergreifend natürlich die beste Durchschnittsnote von allen Spielern aktuell erhalten. Er ist in La Liga, hat er 3,8 Tacklings pro Spiel, das ist der Topwert, Interceptions 2,2, also da kann ihm keiner das Wasser reichen. Deswegen gehört der Kämpfer, der auch immer mal doch für ein Tor gut ist, da absolut mit in diese Elf, weil er eben auch ja ein bisschen Real Madrid zusammenhält, Abwehr und Mittelfeld, weil er da auch groß immer mehr Freiheiten verschafft, sodass der sich mal offensichtlich ein bisschen einklinken kann, weil er eben auch Casemiro unter Zidane noch einen Schritt nach vorne getan hat.
Ja, Stichwort Topspieler bei Real Madrid. Weißt du, wer der Topspieler von den Noten her bei Barca-Welt ist? Kannst du das erraten?
Warte. Lass mich mal kurz raten.
Ja, komm, musst du nicht
raten. Ja, Messi.
Ich lese auf. Es ist nämlich nicht Messi. Es ist auch ein Mittelfeldspieler. Arthur ist der notenbeste Spieler. Ja.
Er hat doch nur 5-mal gespielt.
genau. Und da kommen wir zum Grund, warum wir Arthur oder ich Arthur nicht nehmen konnte, denn er hat nur 9-mal gespielt. Also zu wenig Spiele. Aber tatsächlich in diesen 9 Spielen die beste Durchschnittsnote. Also ziemlich interessant. Dass es bei euch Casemiro war mir auch nicht bewusst, finde ich jetzt interessant. Und eine kleine Parallele. Wie gesagt, zwei Mittelfeldspieler, die nicht so im Blickpunkt sind. Ja. Als Topspieler, zumindest von den Noten her. Das ist schon cool. Aber Arthur wollen wir nicht wählen, oder dürfen wir nicht wählen. Als zweiten Mann. Sondern wen nehmen wir?
Ich hätte noch einen Toni Kroos dazu genommen.
Ja, ich muss dazu sagen, meine beiden zentralen Mittelfeldspieler, und das können unsere Hörer, sollen ja unsere Hörer gerne wissen, sind Banega und Cazorla. So. Und bei einem von beiden hast du gesagt, nee.
Ja, also schon, aber nicht wenn Casemiro.
Ja, genau. Dementsprechend, jo. Kannst du dir einen der beiden von mir aussuchen.
Ja, wie gesagt, ich hätte ja auch noch einen Toni Kroos mit reingenommen, der ist auch Top-Key-Pässe, Meisterpässe, lange Bälle in der Liga.
Aber wie immer, ne? Zuverlässigkeit.
Nur einer hat mehr, ein Feldspieler hat mehr lange Bälle als Toni Kroos geschlagen, und das ist der, der auch mit die meisten Assists in der Liga hat, und das ist dann eben der Herr vom FC Sevilla. Mhm. Also wir sind, glaube ich, echt ganz gut verteilt, was unsere Top-11 angeht.
Ja.
Ever Banega, 6 Vorlagen, genauso viele wie Messi und wer war denn noch so, Suarez auch. Nur Rodrigo von Valencia hat mit 8 Assists noch mehr, aber Ever Banega spielt eine ziemlich gute
Klasse Serie Saison. Auch. Ja. Muss man schon echt sagen. Also 6 Assists.
Hohen Alters 31. Ja. Naja, hohes Alter ist auch nicht.
Ja. Nee, spielt eine klasse Runde, muss man schon sagen. Auch da ein bisschen, Sevilla hast du ja als Überraschungsteam gehabt, ne? Platz 3. Mhm. Stellvertretend für ganz Sevilla, so auch so ein bisschen kriegt er quasi den Vorzug vor Santi Cazorla, den ich auch klasse finde bei Villarreal, der eine Legende ist in der Liga.
Von allen der Nationalspieler
wurde. Genau, eine klasse Geschichte nach seiner langwierigen, krassen Verletzung dabei Arsenal, wo man dachte, er muss die Karriere beenden, und jetzt quasi im 7. Frühling, wenn man so will. Aber genug über Cazorla, genau, wir nehmen tatsächlich Banega, denn ja, die Assists sind schon klasse. 7 Großchancen hat er dazu noch kreiert. 86% Passquote, also auch richtig klasse dafür, dass er ja zentraler Mittelfeldspieler ist. Mhm. Also kann nicht nur Sicherheitspässe spielt, sondern wie gesagt das Spiel aufzieht der Mannschaft und jo, all around eine klasse Saison spielt.
Kann ich mit leben an der Stelle von Kroos.
Musst du mit leben.
Muss ich ja. Wir müssen uns ja
gut, beim nächsten sind wir uns einig.
Da sind wir uns einig.
Zum 7. Mal fällt der Name oder zum 13. Mal heute natürlich.
Und nehmen auch wir zum 200. Mal in diesen 20 Tiki-Taka-Folgen.
Ja, natürlich nehmen wir Ødegaard als nächstes.
Ødegaard.
Ja.
Überragender Kicker mit seinen 21 Jahren. Meiste Keypässe.
Ja.
Was soll man noch alles
sagen? Überragende Saison hat man ja. Können wir, glaube ich, direkt eins weitergehen.
Wobei ich da nochmal betonen will, dass er eben nicht nur das geile Auge und die geile Technik hat, sondern auch wirklich körperlich fit ist und viele Bälle speziell im letzten Drittel durchs Pressing erobert. Also er ist wirklich komplett fast schon, macht auch seine Tore. Also ja. Fahr mal fort.
Auch der nächste ist offensichtlich, glaube ich.
Ja gut, je nachdem, wo man ihn jetzt gesetzt hätte, auf welcher Position, aber es ist ja so diese zwei offensiven Positionen, der Alleskönner.
Genau.
Ja, Lionel Messi, wann ist er in die Saison eingestiegen, 7. Spieltag?
Plus minus 7. glaube ich, ja.
Und hat steht er schon bei 13 Toren und 6 Vorlagen.
Wahnsinn, ne?
Ja. Und wie viele davon haben Barca Punkte gerettet, also ja. Er ist leider geil, hat immer noch eine ziemlich gute Saison mit seinen 32 Jahren. Hat noch keinen Bock, irgendwie da ein bisschen weniger zu machen, auch wenn er sich natürlich öfter mal rausnimmt, das hat man auch schon oft thematisiert, auch mal schlampige Pässe spielt, aber er braucht halt doch nur einen Moment und dann ist er der Spieler des Spiels.
Ja, also es ist wirklich krass dadurch, dass er so viele Spiele am Anfang verpasst hat und trotzdem Top-Assists und Top-Torschütze der Liga ist.
Ja.
Das spricht Bände und ich denke, das sagt alles in dem Fall. Jo,
okay.
Und jetzt bleiben noch alles. Die beiden Stürmer. Und warum spielen wir 4-2-2-2? Weil wir zwei feste Mittelstürmer haben. Mhm. Und ich denke, auch da ist recht offensichtlich, wen wir da haben. Ne? Fang an.
Ja, zumindest beim einen ist es offensichtlich. Karim Benzema trägt Real Madrid ja auch auf seinen Schultern. Wenn er mal nicht trifft, dann spielen die Königlichen eben zwei, dreimal unentschieden hintereinander. 12 Tore, 5 Vorlagen ist auch für ihn überragend. Er ist auch oft bei Keypässen mit dabei. Er ist auch als Vorbildfunktion für Rodrigo und Vinicius so. Ich beobachte ihn ja oft im Stadion und sehe, wie er mit denen redet, wie er ihnen Anweisungen gibt. Er ist wirklich da sehr reif und hat auch nach Ronaldos Abgang nochmal einen Schritt nach vorne getan mit seinen 32 Jahren. Deswegen führt an ihm kein Weg dran vorbei.
Ja, sehe ich auch so. Absolut einer der herausragendsten Spieler in dieser bisherigen Saison.
Hast du nicht sogar gesagt, der beste mitspielende Mittelstürmer aktuell? Oder?
Ja, also insgesamt nicht Lewandowski, für mich, mit Lewandowski ist er der für mich beste Stürmer der Welt aktuell. Wobei er halt noch einen Ticken spielerisch stärker ist als Lewa. Also Lewa ist ja eher der typische Neuner. Ja. Und Benzema vereint ja quasi die falsche 9 mit der echten 9. Und das ist einfach einmalig. Also, oder ziemlich einmalig, jetzt nicht komplett einmalig, aber einfach so, so selten. Auch im fortgeschrittenen Alter. Wie alt ist er mittlerweile?
32,
also schon eigentlich im Herbst der Karriere. Vor allem für Stürmer, die werden ja in der Regel, Ibrahimovic ausgenommen, nicht so alt. Dementsprechend umso erstaunlicher seine Leistung, also wirklich Chapeau, spielt eine klasse Runde und war für mich einer der ersten Namen auf meinem Zettel, muss ich auch sagen.
Jo. Deinen nächsten Namen hatte ich nicht auf dem Zettel.
Wie hattest du denn nicht? Da brauchst du ja nur auf die Torschützenliste blicken, wer ist oben, Top Assists, wer ist oben, der nimmersatte Luis Suarez. Ja, ich glaube Barca-Fans haben eine kleine Hassliebe zu ihm, weil er eben manchmal wie ein, nennen wir es etwas rostig daherkommt, wie ein rüstiger Rentner fast schon auch. Er ist ja 32 oder 33 mittlerweile, also auch
32,
im Herbst der Karriere angekommen. 32, genau. Wird aber bald 33, 24. Januar. Also auch, wie gesagt, Herbst der Karriere. Er hat nur noch 1,5 Jahre Vertrag, sprich Barca braucht einen Nachfolger demnächst. Umso erstaunlicher ist eben, dass auch er wieder 6 Assists hat und 10 Tore. Auch er war verletzt am Anfang der Saison, darf man auch nicht vergessen. Hat ein paar Spiele verpasst mit, ich glaube, einer Wadenverletzung. Sprich, wenn er da fit gewesen wäre, hätte er vielleicht sogar noch mehr Tore. Ja, dementsprechend, ich bin nicht immer vollständig von ihm überzeugt, vor allem in der Champions League nicht, wo er seit, ich glaube, 3 Saisons, 3 Jahren auf ein Auswärtstor wartet. Das ist eine erschreckende Bilanz. Mhm. Aber das hier ist der La Liga-Podcast und in La Liga liefert er seit Jahr und Tag, jedes Jahr knipst er und knipst er und knipst er und ist für Barca auch einfach unfassbar wichtig, vor allem für Messi, denn er ist sein kongenialer Partner und dementsprechend meine letzte Wahl im Sturm.
Ja, ich hätte da auch, hätte man auch noch, bei Stürmern gibt es natürlich immer ein Überangebot.
Das stimmt.
Ein Rodrigo oder ein Gerard Moreno von Villarreal haben
spielen auch gut. Ja.
Angriff von Getafe, aber ja. Ich hätte da eher nochmal Oyarzabal nochmal mit ins Spiel gebracht, weil er einfach so einen hohen Impact
auch
auf
gut.
seine Mannschaft hat, auf den Tabellenplatz seiner Mannschaft, aber ich denke, ein Suarez mit seinen 16 Scorerpunkten, drittbester in La Liga, ja, muss ich mich dann einfach mit abfinden.
Okay. Ich muss natürlich sagen, Oyarzabal ganz knapp den Cut nicht geschafft bei mir. Hm. Ist eine meiner Bankoptionen, meiner Einwechselspieler, wenn man so möchte. Den fand ich nämlich auch klasse, also das war ziemlich hart. Auch auf der Bank bei mir, Superstar Jimmy Avia, den werfe ich rein, wenn ich ein Tor brauche später. Ja. Das sind so zwei meiner Spieler der Hinrunde, die ganz knapp den Cut nicht geschafft haben.
Jetzt muss ich nochmal gucken, was haben wir jetzt alles? Also ich wiederhole nochmal die Elf an sich.
Unai
Simon, Athletic Bilbao im Tor, dann die Viererkette bestehend aus Trippier, Varane, Giray und Reguilón. Dann Mittelfeld 2-2-2, erstmal Banega mit Casemiro, dann Ødegaard mit Messi und vorne Benzema, Suarez. Jetzt kannst du noch ein bisschen was erzählen, während ich hier versuche zusammenzuzählen, wie viele das sind, von welchem Verein, aber ich glaube, ich habe es auch schon.
Ja, ich erzähle kurz, dass wir Messi quasi als freien Spielgestalter so auf die halbrechte 10 gesetzt haben, wie er quasi von seiner Heatmap her auch spielen würde. Deswegen 4-2-2 und Ødegaard gibt dann quasi den linken Konterpart, also so halblinker Zehner. Ja, so ein bisschen spielen wir, oder? Boah. Kann man sagen, ne? So ein bisschen frei. Aber wir wollten tatsächlich ein vernünftiges System, das auf die Mannschaft anwendbar ist. Banega kann den Sechser geben, kann den Achter geben. Casemiro ist ein typischer Sechser und eben zwei offensive, kreative Spieler und zwei Mittelstürmer. Ich denke, das System könnte in der Mannschaft wirklich spielen. Also wir wollten nicht einfach nur 8 von 11 Spieler irgendwie Angreifer oder Flügelstürmer rein und nur 2 Verteidiger, sondern wir wollten ein vernünftiges System spielen. Ich denke, das ist uns schon geglückt mit der Mannschaft, oder?
Es könnte auch ein 4-3-3 sein mit Ødegaard 1 weiter hinten und Messi 1 weiter vor. Geht schon.
Genau,
ich habe nochmal geguckt, wir haben 11 Spieler aus 6 Mannschaften dabei, die sind alle in den Top 7 vertreten, also nur der FC Getafe kam da ein bisschen kurz, aber ja, die spielen ja auch nicht immer schön, also Atletico und Real Sociedad mit jeweils einem Akteur, dann Barcelona, Sevilla und Bilbao mit 2 und Real Madrid dann doch, Glück für mich, mit 3 Akteuren.
Echt? Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Verdammte Axt.
Benzema, Casemiro und Varane.
Mann.
Habe ich die ausgetrickst.
Ja, hast du auch. Hast du auch wirklich. Und Reguilón ist ein Leihspieler, so ein halber Madrid ist. Dreiviertel Madrid ist da noch dazu.
Und Ødegaard.
Oh. Stimmt. Mann.
4. Ja,
liebe Hörer, die 11 ist ungültig. Die 11 dahinter.
Videoschiedsrichter von Troika.
Ja, ist doch.
Ja, deswegen sage ich ja, Real Madrid hat eigentlich so eine ordentliche Saison.
Gute komm, hör auf sich
jetzt. Und will trotzdem nicht. Ist Barca dazu.
Ich will nichts hören, dein Gejammere.
Sack.
Ja, gut.
Mit frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Wow, das waren sehr viele Fragen. Vielen Dank nochmal an alle, Markus Schneider und Alex Friedl. Alex Tröger steht auch dabei, aber der hat nicht gefragt. André Kahle hat gefragt. Also das waren spannende Themen. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon bei über 1,5 Stunden.
So lange waren wir noch nie, ne? Da sieht man mal, wenn der Bedarf an Fragen da ist, dem wollen wir nachkommen. Also freut uns. Danke übrigens an jeden, der eine Frage gestellt hat. Sowas freut uns natürlich immer sehr. Genauso wie jegliches Feedback, sei es, durch Tweets, durch Kommentare oder sei es eben durch Sterne, wo auch immer man diesen Podcast besternen kann, zum Beispiel auf dem iPhone, ne? Oder in jedem Podcatcher eurer Wahl. Also lasst uns Feedback da, lasst uns Messages da, stellt uns Fragen, die wir auch in den nächsten Podcasts beantworten können. Wir haben da sehr viel Freude dran. Ich hoffe, ihr an diesem Podcast. Na, Nils?
Und schön. Wir haben jetzt dann nochmal ganz kurze Winterpause. Das war jetzt eben so eine kleine Sonderfolge zur La Liga Hinrunde. Die Hinrunde selbst wird offiziell beendet, dann natürlich erst Anfang Januar. Also es kommt zu 2 Derbys dabei auch, was ist das? 4. Januar jeweils. Espanyol gegen Barcelona in bei Espanyol im ersten Stadion. Und dann auch in Madrid gibt es ein kleines Derby. Real Madrid zu Gast beim FC Getafe.
Das wird schwer, ne?
Das wird schwer, ne? Ja. Schauen wir mal. 4. Januar ist es da soweit. Danach fahren beide Teams mit Valencia und Atletico zur Supercupa. 8. und 9. Januar. Da spielen die anderen dann Pokalspiele und dann geht es weiter in La Liga. Also dann hören wir uns dann auch bald wieder. Keine Sorge. Kommt gut ins neue Jahrzehnt, oder?
Ui.
Die 20er, die Wilden fangen an.
Ja, verrückt.
Ja. Nee, wenn du nichts mehr hast, Alex.
In diesem Sinne auch von mir. Schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Frohes neues Jahr. Oder falls ihr uns erst im nächsten Jahr hört.
Feliz Año Nuevo.
Genau.
Und bis bald wieder.
Bis bald. Adios. Ciao.
Wir waren Alex Troika und Nils Kern von Tiki Taka, euer La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de. Hasta la próxima.
Tschüss.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert.
Zwei neue Podcasts haben wir bei Chip and Charge. Der eine dreht sich um die Auslosungsvorschau auf die US Open, die heute anfangen und die wir in den nächsten 14 Tagen regelmäßig mit unserem Breakfast at Flushing begleiten. Der andere Podcast schaut auf die letzte Woche in Cincinnati zurück. Auf und abseits des Platzes gab es viele Schlagzeilen, sowohl von Naomi Osaka als auch von Novak Djokovic.
meinsportpodcast.de Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca-Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.